get you, Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen bei Devils and Demons Episode 21. An meiner Seite ist Pascal.
Hallo.
Und wir haben auch einen Gast dabei. Er ist quasi das fürs Podcasten, was The Mountain für Game of Thrones ist. An unserer Seite Dominik.
Hallo.
Hallöchen. Dominik, wo kennt man dich denn her?
Ja, das ist eine gute Frage. Vom Einkaufen vielleicht oder ja, aus dem Internet so. Nee, also ich bin, wer auch Verbrechenspodcast-affin ist, der kennt mich von True Crime GER, True Crime Germany. Da bist du ja, glaube ich, auch dabei, Chris, wenn ich mich nicht falsch erinnere.
Korrekte Annahme.
Und ansonsten poste ich mit Vorliebe Screenshots aus Spielen und Nacktfotos von mir auf Twitter. Davon kennt man mich bestimmt dann auch.
Und wir haben dich heute eingeladen, weil wir heute tatsächlich mal uns nicht mit einem einzelnen Film beschäftigen, sondern mit einem Metathema, und zwar dem Thema Filmsammeln. Und du bist ja auch ein großer Filmfan, genau wie Pascal und ich. Wir haben, glaube ich, alle so die ein oder andere kleinere, größere Filmsammlung zu Hause stehen. Und wir haben einfach mal gedacht, das hatten wir ja auch schon mal vor langer Zeit geplant, Dominik, einfach mal über dieses Thema zu reden. Und um einen passenden Einstieg dazu zu finden, frage ich einfach mal in die Runde, was war der letzte Film, den ihr euch gekauft habt? Pascal, Überfall.
Oh Gott. Der letzte Film, den ich gekauft habe, deswegen, ich gucke gerade mal so nach rechts. Es ist auf jeden Fall schon wieder länger her. Das könnte tatsächlich die Whiplash Blu-ray gewesen sein, die ich mir jetzt nachgeholt habe. Ja, müsste Sinn ergeben.
Bei dir, Dominik?
Bei mir waren es zwei gleichzeitig. Das eine war Ghost in the Shell im Steelbook, also die Realverfilmung Ghost in the Shell im Steelbook, und Psycho 2 von Arrow Video.
Das Ghost in the Shell Steelbook wäre eigentlich schon fast ein perfekter Einstieg für das Thema, weil es für mich tatsächlich vielleicht das schönste Steelbook des bisherigen Jahres ist.
Das stimmt. Ich bin auch überhaupt kein Steelbook-Freund, anders als du, Chris. Du bist ja sehr Steelbook-affin. Aber ich weiß auch nicht warum, ich bin eher der Mediabook-Typ, so generell. Und Steelbooks, die sind zwar schön designt oft, aber irgendwie stelle ich mir die nicht so gerne ins Regal. Aber da musste ich wirklich zuschlagen. Zum einen, weil die normale, also die Vanilla-Version ist vom Cover her, ist halt so ein 0815-Cover irgendwie. Und das ist wirklich richtig schön gezeichnet. Ich habe es auch gerade als Laptop-Hintergrund bei mir. Und genau, da musste ich auch wirklich definitiv zuschlagen, weil mir der Film auch sehr gut gefallen hat.
Dominik, du bist ja, glaube ich, der Älteste von uns und hast wahrscheinlich deshalb als einziger von uns auch bereits in der VHS-Ära angefangen, Filme zu sammeln oder ersten Kontakt damit gehabt. Bei mir war es ja so, dass ich zwar auch schon ein paar VHS zu Hause hatte, aber jetzt außer 4 oder 5, da kann man jetzt nicht unbedingt vom Sammeln sprechen. Wie war das denn bei dir, Dominik?
Ja, ich bin tatsächlich während der VHS-Ära zum Filmesammeln gekommen, und auch nicht nur am Anfang, sondern ich habe ganz lange Jahre, also halt so 4 bis 5 Jahre, habe ich wirklich sehr viele VHS gesammelt. Das ging los, als ich so 4, 5, 6 Jahre alt war, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Da hat meine Mutter mal ganz viel vom TV aufgenommen. Damals gab es noch keine Kauf-VHS bei uns zumindest, also zumindest nicht so wirklich verbreitet. Und wer sich mal die alten Werbungen anschaut für Kauf-VHS, der sieht auch relativ schnell, dass die Preise mit den heutigen Preisen für DVD und Blu-ray nicht mehr wirklich vergleichbar sind. Und deswegen war für uns damals der TV die Hauptquelle für Filme. Und wir hatten dann so ein kleines Heftchen, so ein Mickey Mouse Karo Heftchen, also so ein Schulheft. Und da hat meine Mutter alle Filme eingetragen, die sie aus dem Fernsehen aufgenommen hat. Und wir hatten dann quasi direkt unter dem Fernsehgerät so eine riesengroße, waren vielleicht 20, 30 Kassetten, Leerkassetten. Und auf denen waren dann so Filme drauf wie Ghostbusters und natürlich sämtliche Filme aus der Bud Spencer Terence Hill Ära, die halt damals rauf und runter liefen, gerade auch in den öffentlich-rechtlichen. Oder dann auch so Filme wie Tom Cosby und die Mäusebrigade oder die große Käseverschwörung. In der Arche ist der Wurm drin. Also richtig tolle Kinderfilme, die man sich auch heute noch wirklich gut anschauen kann. Die kann ich nur empfehlen. Im Übrigen die große Käseverschwörung und In der Arche ist der Wurm drin gibt es meines Wissens auch in vielen verschiedenen teilweise auch sehr gut ansehbaren Versionen auf YouTube. Also wer sich da mal so ein bisschen in die damalige Zeichentrick-Ära zurückversetzen möchte, der kann sich das gerne mal anschauen. Genau, und mit den Filmen ging es quasi los. Und wir haben dann halt immer, wenn irgendwas im TV kam, haben wir entweder eine neue Leckerkassette gekauft oder wir haben halt irgendeinen alten Film, der vielleicht eh nur zur Hälfte drauf war, weil du halt durchgesäppt hast und gesehen hast, okay, der läuft da gerade. Dann hast du schnell eine Kassette gesucht, hast die rein und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, die ersten 20 Minuten vom Film nicht mehr mit aufnehmen können. Und genau, und dann, man hat dann geguckt, kommt der Film vielleicht nochmal irgendwie, kommt vielleicht was Besseres oder kaufen wir nochmal eine neue Kassette. Und dann hatte man halt meistens so zwei Filme auf einer Kassette und die waren dann durchnummeriert schön. Und so haben wir dann an dem einen oder anderen regnerischen Nachmittag, wenn dann irgendwie mein Kumpel zu Besuch war oder auch wenn man selber irgendwie Lust drauf hatte, habe ich dann einfach immer eine Kassette rein und habe mir dann die Filme angeschaut. Da war auch einer dabei, da waren teilweise ganz kuriose Sachen. Ich habe auch aufgenommen die Otto-Show, also dieses Hilfe Otto kommt.
Oh Gott, das haben wir
Falls ihr
auch
das noch
immer
kennt,
aufgenommen, immer
das haben
aufgenommen. Und die
wir aufgenommen und das
Otti-Fanpage
habe ich, glaube ich, auch irgendwie, keine Ahnung, 50 Mal gesehen oder sowas. Oder dann genau auch später die Otto-Show, als es die dann gab. Diese Edgar Wallace-Zusammenschnitte
später. Ja, das war super.
mit Otto, fand ich auch klasse. Die habe ich dann auch immer aufgenommen. Und die ersten Kauf-VHS, glaube ich, hatte ich von Disney. Wenn mich nicht alles täuscht, das waren dann Bernhard und Bianca die Mäusepolizei oder auch der König der Löwen, als die rauskamen. Das war natürlich damals ein absolutes Highlight. Der ist, keine Ahnung, schon ein halbes Jahr vorher in allen großen Kaufhäusern total beworben worden und natürlich auch in der Videothek war der immer ausgeliehen. Und ich kann mich noch erinnern, als wir in König der Löwen im Kino waren, ging die Schlange durch die komplette Stadt. Also die ging vom Kino quasi, das Kino bei uns in Coburg war damals noch, also ist heute auch, aber war damals noch ein Stück weiter außerhalb und die Leute standen quasi mehr oder weniger von der Innenstadt bis zu diesem Kino an. Und da weiß ich noch, wir wollten da dann rein und wir waren dann irgendwie, keine Ahnung, so drei oder vier Leute noch vor der Kasse und dann war die Vorstellung ausverkauft. Und dann mussten wir irgendwie unverrichtete Dinge wieder abziehen. Und sich dann gab viele Tränen und viel Chaos. Und wir mussten dann echt, ich glaube, wir mussten 2 oder 3 Wochen warten, in denen der Film dann schon lief, bis wir in eine Vorstellung kamen, weil die
Krass.
immer ausverkauft war. Das
Krass.
war so das erste Mal, als ich das erlebt habe. Das zweite Mal war dann Jurassic Park. Da war ich aber noch nicht alt genug, da haben sie mich nicht reingelassen. Da waren dann überall Schilder gehangen von wegen. Der Film ist ab 12 und bitte nehmt auch nur Kinder ab 12 mit rein, weil ja da so ein paar drastische Szenen schon mit dabei
Siehst du,
waren.
ich bin da, in dem bin ich bin damals bei Soldat James Ryan bin ich nicht reingekommen, trotz Elternbegleitung. Aber Jurassic Park, da bin ich irgendwie reingekommen. Warum auch immer, der
Boah.
lief ja 93, also da kann ich höchstens 6 gewesen sein. Aber da bin ich reingekommen.
Nee, da haben die Leute, also die haben wirklich auch aufgepasst damals. Und ich weiß noch, ich habe, also der König der Löwen war eine Sache, aber Jurassic Park war ich, also. Das war, glaube ich, ich wollte nie wieder einen Film so sehr sehen wie den. Ich hatte das Spielzeug, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, die Sammelkarten, diese Panini-Alben und was es da alles gab. Ich hatte das alles und dann lief der Film und dann bin ich da halt echt nicht reingekommen. Und dann musste ich glaube, ein halbes oder ein Jahr oder sowas. Damals war ja die VHS und Leih- und Kaufveröffentlichung noch wesentlich weiter nach hinten oder wurde ja weit nach hinten geschoben. Man hatte ja damals die Filme im Kino veröffentlicht und die Leih- und Kaufversionen kamen oft erst irgendwie ein Jahr oder sogar noch
Ich
später
wollte sagen,
nach der Kinoveröffentlichung.
ein Jahr ist, glaube ich, gut geschätzt. Mir ist irgendwie so, als wäre es so Anfang, Mitte der 90er sogar fast 2, 3 Jahre noch gewesen.
Ich glaube, so lang war es nicht, aber es war immer so ein Jahr, manchmal etwas drüber, bei manchen Filmen war es etwas drunter. Aber Jurassic Park, weiß ich noch, der kam dann, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann es war, aber der kam dann irgendwann auf Leih-VHS und meistens kam er dann zum Leihen und dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert und dann kam er zum Kaufen. Und die Videothek bei uns hat, glaube ich, irgendwie, glaube 30 oder 40 Jurassic Parks bekommen. Und die waren halt, also die waren schon irgendwie 1 oder 2 Wochen im Voraus vorbestellt. Also du konntest die nicht mal leihen irgendwie. Und ich habe dann aber trotzdem relativ schnell eine bekommen und wir haben den dann auch gleich gekauft auf VHS, als der dann draußen war. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte. Aber damals fand ich auch, war die Verknüpfung zwischen Kino und oder Heimkassette und Heimfilm noch eine komplett andere, weil du einfach zum einen diese lange Zeit hattest zwischen Kino und dem, dass du dir den Film dann endlich mal daheim anschauen konntest. Und zum anderen hattest du ja keinerlei Bezugsquellen für irgendwelche Trailer oder Szenen oder irgendwas. Du hast ja, wenn du Glück hattest, hast du mal irgendwie in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift einen Artikel gehabt mit ein paar Bildern. Dann natürlich die Aushangfotos am Kino, die waren immer ein großer Hit. Da stand man dann teilweise irgendwie eine Viertelstunde davor und haben die angeschaut, weil du hattest einfach nichts. Es war nicht so wie heute, dass du ins Internet gegangen bist und dir einfach mal schnell irgendwie 5 Trailer und 8 Making-ofs und 7 andere Sachen von dem Film anschauen konntest, irgendwelche Drehbuchbegleit oder Drehbegleitungen oder sowas. Das gab es ja alles nicht. Du musstest wirklich ins Kino und danach dann einfach dieses Jahr oder 1,5 Jahre oder wie lange es auch immer waren, dann warten, bis du dir den Film nochmal anschauen konntest oder du bist halt noch ein zweites Mal ins Kino gegangen.
Ja, das kann man natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich, können wir glücklich sein, dass wir heute die Möglichkeiten haben, uns schon vorab zu informieren, aber andererseits wünsche ich mir das schon so ein bisschen zurück, dass du halt wirklich mal so komplett uninformiert in irgendwelche Filme reingehen kannst, ohne was zu wissen, dass man halt wirklich nochmal so überrascht wird, so wie es halt früher mal war. Aber naja, das brauchen wir jetzt ja nicht in irgendwelchen
Naja, es
vergangenen
ist
Zeiten
aber,
Nostalgie hier.
es ist aber schon richtig, Chris. Also mir geht es auch so, weil die Wertigkeit von Filmen war damals eine andere als heute. Heute hast du irgendwie zu jeder Zeit die Möglichkeit, Netflix aufzumachen, Amazon Prime oder irgendwelche anderen Streamingdienste. Und damals gab es das halt einfach nicht. Damals hattest du den Film entweder auf Kassette oder halt irgendwie vom Fernsehen aufgenommen oder du musstest ins Kino gehen. Und anders konntest du dir die Filme nicht anschauen. Und wenn du die dann angeschaut hast, dann hast du dir die auch angeschaut. Dann hast du nicht irgendwie nebenbei noch was, nicht auf Twitter und auf Facebook oder hast man noch irgendwie Mails gecheckt oder so, so wie man es heute oft macht oder ich zumindest. Oder man schaut die irgendwie so nebenbei, sondern das waren dann wirklich Ereignisse. Du bist ins Kino gegangen und warst irgendwie, du bist auch nicht aufs Klo. Also ich bin nicht aufs Klo während toller Filme irgendwie. Und du hast dich halt einfach komplett in dem Film verloren. Und das finde ich geht heute ein Stück weit verloren, dadurch, dass du einfach so ein Überangebot hast an Filmen, dass du so eine hohe Verfügbarkeit hast in jeder möglichen Situation und auch dadurch, dass es einfach so viele Sachen mittlerweile gibt, die so schnell verfügbar sind. Es ist ja nicht nur ein kleiner Teil, sondern Netflix hat irgendwie gefühlt tausend Programme, Serien, Filme, sondern du hast zu jeder Zeit die Möglichkeit, dir irgendwas auszusuchen und das ist natürlich einerseits schön, aber andererseits auch nimmt es den Sachen irgendwo den Wert meines Erachtens.
Ja.
Ja.
Pascal, wie sah dein Einstieg aus ins Filme sammeln? Also bei Dominik haben wir festgestellt, war es dann die VS von Jurassic Park beziehungsweise Disney dann. Wie sah es bei dir aus?
Ich weiß, Dominik, verrätst du uns deinen Jahrgang? Weil ich würde mich
Ja,
das gucken.
85. Ich bin
Okay,
85.
dann
Ich
ist ja der
bin.
Unterschied auch nicht so groß. Weil ich habe auch noch viel Erinnerung an die VHS-Zeit. Es war noch überwiegend, also wir hatten relativ groß in Anführungszeichen, aber da VHS-Kassetten halt von Natur aus groß sind, wirkte sie groß. Große Sammlung auch an aufgenommenen Programmen und für mich war das dann überwiegend die Asterix- und Obelix-Filme, beziehungsweise die Asterix-Filme und Lucky Luke und solche Geschichten. Und in der Videothek waren wir auch oft, da habe ich dann so glorreiche Sachen wie den Glücksbärchen-Film und so ausgeliehen. Und den ersten Film, den wir gekauft haben, auch für mich, erinnere ich mich auch, das war König der Löwen. Den habe ich damals auch im Kino sehen können. Das war zum Glück bei uns auf dem Dorf recht einfach. Ja, das war der erste. Und dann kamen noch so ein paar Sachen wie Space Jam. Den hatte ich noch auf VHS.
Oh ja, Space Jam, oh ja.
Ja, so die ersten Sachen, die ich mal da im Kino geguckt habe. Ja, aber ich gebe dir schon recht, es ist definitiv damals anders gewesen. Ich weiß jetzt. Es ist aber ein bisschen schwer für mich zu unterscheiden zwischen einerseits, weil ich halt noch ein Kind war und sich das eh magischer angefühlt hat und natürlich halt jetzt der technische Unterschied zwischen, ne, wie man halt damals, die Verfügbarkeit war halt so viel geringer und jetzt habe ich halt die Streamingdienste, mache irgendwas an und ja, habe quasi auch permanent die Möglichkeit, so viele großartige Sachen zu gucken und habe dann teilweise nicht mal mehr die Lust oder bin schon überdrüssig, weil es einfach zu viel ist, gefühlt. Manchmal.
Pascal, hattest du die VHS von Independence Day? Weil da gab es auch so eine Special Edition mit so einer Karte vorn drin, die so ein Reflexionscover hatte. Diese Cover, die man dann so irgendwie, die man dann so drehen kann und dann, wenn man die immer das gedreht hat, kam quasi aus dem Raumschiff dieser Laserstrahl in das Weiße Haus runter. Und dann ist das
Ach,
Weiße
cool.
Haus explodiert. Also das, ich weiß gar nicht mehr,
So
wie
eine
sie, wie man das nennt.
Lentikularkarte?
Ja, Lentikularkarte, genau, das Wort habe ich gesucht, richtig, genau. Du hast du dann gedreht und dann war das ganz normal und dann hast du so ein bisschen in die andere Richtung gedreht und dann kam dieser Laserstrahl runter und dann hat er quasi das Weiße Haus dann gesprengt. Das fand ich
Ach cool,
damals auch
nee.
mega, mega genial. Die hatte ich, da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern, das war eine der Kronjuwelen, wenn man das damals schon so nennen konnte, in meiner Sammlung. Den habe ich auch, glaube
Moment,
ich, tausendmal gesehen, irgendwie Independence Day.
Ja, bei mir, ich glaube, ich hatte die Geschichte schon mal irgendwo erzählt. Bei mir war das tatsächlich die erste originale VHS, die ich im Regal stehen hatte, beziehungsweise mein Vater. Das war der Holy Grail, mein erster sozusagen. Das war halt diese Bloodsport-Videokassette. Ich weiß jetzt nicht, ob du den Film kennst, Pascal, aber Dominik, er kennt ihn ja auf jeden Fall
Ja.
und er kennt ja auch dieses tolle gezeichnete Cover von diesem Film. Und das war auf der VHS drauf und das war immer halt dieses Verbotene, wo dann schon hinten so drauf stand in diesem roten Viereck für Zuschauer unter 18 Jahren nicht und so weiter. Und wie
Ach
ich mir den
ja.
Film dann immer heimlich angesehen habe, das waren schon, also da erinnere ich mich auf jeden Fall wirklich gerne zurück. Und dann natürlich, das hatte ich nämlich tatsächlich bei der Vorbereitung dieses Podcasts völlig außer Acht gelassen, dass ich ja selber auch immer früher, wie Dominik auch, ganz viel aufgezeichnet habe. Das habe ich so vollkommen vergessen. Ich habe irgendwie bestimmt so irgendwie 100, 150 Videokassetten unten im Schrank gehabt mit irgendwelchen Sachen, die ich aufgezeichnet habe. Ich habe zum Beispiel akribisch versucht, chronologisch alle Folgen von Wunderbare Jahre irgendwie aufzuzeichnen, was auch damals gar keine so schlechte Idee war. Damit kann man tatsächlich mittlerweile bei eBay recht viel Geld verdienen, weil es ja bis heute keine vollständigen deutschsprachigen DVDs gibt dazu und Videokassetten auch nicht. Also wer das chronologisch hat, der kann da sogar tatsächlich echt was verdienen noch, selbst wenn du es selbst aufgenommen hast damals. Was habe ich denn noch gemacht? Immer, kennt ihr noch diese von der TV Movie, da waren noch immer, oder von TV Spielfilm, was auch immer, diese Sticker drin, die man gerade
Ja.
wenn Winter war, wenn also die ganzen Weihnachtsblockbuster liefen oder im Sommer die Sommerblockbuster, da konnte man ja auf seine selbst aufgenommenen Videokassetten immer diese Labels draufkleben, die dann schon so schon schön mit Motiven und sowas vorgegeben waren von den Fernsehzeitschriften. Und das war immer super, ey. Wenn du sowas hattest, ging dann schon so Richtung, das hat die Wertigkeit etwas erhöht, sag ich mal, von deinen selbst aufgenommenen Sachen.
Oh, ja, stimmt. Ich habe da auch ganz oft Zeitungsausschnitte oder sowas aus der Fernsehzeitung draufgeklebt auf die VHS. Zum Beispiel bei Predator habe ich das mal gemacht. Predator habe ich aus dem Fernsehen aufgenommen und da war in der TV Movie ein riesengroßer Artikel. Die waren ja teilweise noch unterschiedlich. Da gab es ja immer so Programmvorschauen, wo so die Highlights nochmal größer beleuchtet wurden und dann so ein paar Fakten mit dabei. Und das habe ich damals auch gemacht. Oder dann halt auch Sachen aus der Fernsehzeitung rausgestrichen, irgendwie, die ich mir aufnehmen wollte. Dann hat man immer später dann irgendwie so die Angst gehabt, ist der jetzt uncut und nicht?
Ja.
Meistens war es natürlich nicht, logischerweise, aber besser als halt gar nicht gesehen so. Aber so da muss ich jetzt nochmal ganz kurz mein größtes Videothekentrauma, was VHS angeht, war Philly. Habt ihr Philly gesehen als Kinder?
Als Kind
Nein.
tatsächlich ja, und es war jetzt nicht ganz so verstörend wie Watership Down, also wie unten am Fluss, aber schon tendenziell ging es in diese Richtung, ja.
Ich glaub,
Wie heißt
Watership
der?
Down, Philly, das ist ein deutscher
Das
Film
ist so eine,
nach dem
so
Buch
eine.
von Akif Perinci. Über einen Katzendetektiv, also eine sprechende Katzen sozusagen eigentlich. Also eigentlich so ein typischer Kinderfilm sollte man meinen, aber dann irgendwie doch nicht. Watership Down habe ich zu jung gesehen. Den habe ich, glaube ich, mit 5 oder so gesehen. Den habe ich einfach nicht verstanden. Da habe ich nur Angst gehabt vor diesen Bildern, als dann der Bau zugeschüttet worden ist von den Baufahrzeugen. Aber den habe ich tatsächlich nicht begriffen. Aber bei Philly war ich alt genug, um zu verstehen, dass der Film einfach furchtbar ist. Also ich gucke den immer noch gerne, aber der ist einfach schrecklich. Also gerade auch die Szene, ich spoilere es jetzt einfach mal, weil der Film ist auch schon alt genug, die Szene mit Gregor Johann Mendel als Francis dann träumt und als er quasi dieses weitläufige Feld aus toten Katzen sich dann plötzlich auftut vor ihm und dann kommt dieser riesige Gregor Johann Mendel mit zwei so Kreuzen, die er dann so aufklappt und dann hängen da Schnüre dran und dann tanzt er mit diesen toten
Ja.
Tierkadavern und sagte mal, und hab, hab, hab. Und dann habe ich damals wirklich vorm Fernseher gesessen und habe irgendwie gedacht, okay, jetzt musst du das irgendwie fast gleich ausmachen. Da war ich aber halt auch schon 12 oder so und habe dann irgendwie gedacht, nee, das kann's jetzt auch nicht bringen, das ist ja Kinderkacke und sowas, aber der Film war einfach von vorne bis hinten nur unheimlich. Also
Man hat
das.
auch immer dieselben Sachen geguckt, kann das so sein? Ich kann mich daran erinnern, also natürlich hat man viele Sachen aufgenommen, aber man hat immer wieder dieselben dann gesehen. Ich kann mich erinnern, kennt ihr Ferdi, den Marienkäfer?
Ja, aber war jetzt
Nein.
nichts
Deshalb,
für mich
das lief zum Beispiel immer bei mir auf Heavy Rotation und Werner Beinhardt. Das war immer, diese ganzen
Ja, den hatte ich
Werner-Filme
auch.
immer wieder, zack, manchmal auch zwei, dreimal hintereinander geguckt, so nebenbei, wenn
Stimmt.
man Lego gespielt hat oder irgendwie so eine Sachen oder wenn man mal aufräumen musste, immer zack, auf Film zu Ende, wieder zurück. Ich will jetzt wieder die Fußballszene auf dem Marktplatz sehen und so
Ja.
weiter. Und
Oh ja, Alter, Werner Beinhardt, ey.
ich kann mich daran erinnern, dass auch so manchmal, dass du wirklich auch zu Hause geblieben bist, weil halt irgendwas im Fernsehen lief. So was kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber damals war es wirklich so, einer hat angerufen, hey, kommst du raus, wir wollen hier noch Fußball spielen oder sowas. Und du so, nee, heute kommt Mars Attacks auf gar keinen Fall, so in dem Sinne.
Ja, das weiß ich, ja, das, daran erinnere ich mich auch. Ich hatte auch immer noch einen Kumpel, da war ich sehr oft, glaube ich, so im Alter zwischen 7 und 9. Und der hat halt auch immer sehr viele Sachen aufgenommen. Und ja, auch, ich glaube, Cliffhanger habe ich viel zu früh gesehen. Und solche Geschichten. Auch viel Wrestling und ich habe später auch immer noch die Simpsons aufgenommen. Aber deswegen, ich hatte, glaube ich, nie so viele VHS, sondern habe die immer wieder überspielt.
Ja, das ging, glaube ich, auch so. Dann ging immer die Diskussion mit sich selbst los, was kann ich hiervon überspielen, genau, und was nicht. Und dann hat man es dann doch irgendwann wieder bereut. Oder schlimm war auch, wenn sich diese, ich weiß nicht, wie ihr aufgenommen habt, es gibt ja da verschiedene VHS-Programmierungen, dass du einmal, da gibt es ja in der Fernsehzeitung so einen Code, so einen mehrstelligen, so einen 10-stelligen Code, den du eingeben konntest, wo er dann automatisch, ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt.
Showview,
genau. Das ging, oder du konntest einfach nur nach Uhrzeit einprogrammieren, dass du da eingibst 20.13 Uhr bis 22.45 Uhr und sowas.
Ja, gerade Showview war mal richtig super, weil wenn sich dann der Film verschoben hat, weil das Programm vorher länger ging, dann hattest du irgendwie den Anfang nur noch drauf und ab der Hälfte war dann Schluss. Das ist mir auch ein paar Mal passiert.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Das hat dann auch manchmal ab und zu Tränen geführt, wenn da irgendwie wirklich mal ein Highlight war, was du unbedingt haben wolltest und du das per Hand einprogrammiert hast. Und dann irgendwie was war, irgendwie eine Übertragung oder so, die sich verlängert hat.
Wetten das
zum Beispiel. Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Wenn du mal einen James Bond aufnehmen wolltest im zweiten und dann hat der andere Clown wieder überzogen 2 Stunden, dann konntest du dir nochmal angucken, wie Udo Lindenberg da auf der Bühne steht, aber nicht, wenn du James Bond sehen wolltest.
Aber
ich denke mal so,
war echt furchtbar.
Richtig so im Alter, dass man sagen kann, wir haben hier was gesammelt, waren wir dann, glaube ich, aber alle erst so mit Beginn der DVD-Ära, würde ich sagen, oder? Also klar, VHS selbst aufgenommen und auch ein paar Originale. Ich habe noch versucht, mir irgendwo zusammenzukratzen, was ich denn so hatte. Original-Videokassetten, das waren gar nicht so viele und es war tatsächlich auch schon noch so genau der Übergang, wo ich mir ein paar mehr gekauft hatte von VHS zu DVD. Also ich hatte zum Beispiel Joyride, hatte ich auf DVD, Blair Witch Project 2, High Fidelity, American Pie habe ich hier noch stehen und hier Michael Manns Ali-Biografie mit Will Smith und natürlich die ominöse Geschichte, die hatte ich ja auch schon mal irgendwo erzählt mit der Tanz der Teufel, genau, im Tanz der Teufel Podcast, mit der Videokassette da, mit der gekürzten. Aber so richtig los ging es dann erst bei mir mit der DVD. Als das rauskam, könnt ihr euch dann noch so grob erinnern, also ich weiß wirklich nur, dass ich einen DVD-Player zum Geburtstag bekommen habe, damals. Ich weiß jetzt leider nicht, es müsste 2002, glaube ich, gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Und eine Avril Lavigne Live-DVD habe ich dazu bekommen.
Live in Dublin. Ich muss noch mal ganz kurz zurückschwenken zur VHS, weil bei mir war es tatsächlich so, ich habe, das waren so die Anfänge, so mit Disney und sowas, und aber dann, als ich dann so meine Horror-Affinität gewonnen habe, irgendwann so mit 13, 14, hatte ich noch mal eine Phase, in der ich mir raubkopierte Filme über das Videothekenheft bestellt habe. Da habe ich dann also von unserer Videothek, wir hatten immer so ein Videothekenheft, wo quasi die Neuheiten drinnen waren und wo so ein bisschen die Filme so besprochen wurden und halt nur kurz eine Inhaltsangabe gebracht wurde, gab es, glaube ich, in jeder Videothek. Und da waren auch Annoncen drin. Und da war dann meistens nur drin gestanden irgendeine Nummer, eine Telefonnummer und verkaufe Horror und Action, Liste auf Anfrage oder sowas. Und dann habe ich da halt angerufen mit 13, 14 und habe halt gefragt irgendwie, keine Ahnung, was hast du denn so? Und dann hat er halt gemeint, ja, das sind so Raubkopieren, da ist Muttertag dabei, da ist irgendwie Freitag der 13., Teil 4, 5, keine Ahnung, ist da dabei. Und dann habe ich dann halt gesagt, okay, ich hätte gern die und die. Und dann hat er mir die halt geschickt. Und damals gab es noch kein PayPal oder irgendwelche anderen sicheren Zahlungen, sondern ich habe den Leuten dann teilweise Geld im Briefumschlag geschickt oder halt einfach Geld überwiesen in der Hoffnung, dass die mir was schicken. Wenn ich da halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Mark damals noch hingeschickt habe oder hin überwiesen habe, dann habe ich halt da gesessen dann die nächsten 5 Tage und gehofft, dass der mir jetzt wirklich was schickt. Und ich muss echt sagen, ich habe immer was bekommen. Also es war nie so, dass ich dann wirklich denen Geld geschickt habe und dann nichts bekommen habe. Die Filme waren zwar unterirdisch, die waren halt wirklich uralt und es waren irgendwelche schlechten Kopien von der Kopie von der Kopie. Also Muttertag zum Beispiel habe ich da gekriegt oder Freitag der 13. Teil 4. Die konntest du halt fast nicht gucken, aber ich war mega happy, weil ich die Filme halt anders nicht hätte bekommen können. Da gab es keine
Möglichkeit. Deine Eltern haben auch da nie, weil ich wüsste jetzt, bei mir hätte das, glaube ich, ich hatte immer einen ganz guten Kontakt mit meinem Onkel, aber das war mehr so bezüglich irgendwelcher Kopiezirkel für C64 und so weiter. Da wurde ja auch ohne Ende mit Raubkopien gehandelt, aber deine Eltern hätten jetzt auch, haben dann irgendwie eingeschritten und gesagt, so jetzt hör auf, irgendwo Geld an irgendwelche fremden Menschen zu überweisen, damit sie dir vielleicht Filme schicken? Oder, weil ich wüsste, ich wäre damit nicht durchgekommen, das weiß
ja,
ich.
Ja, also bei einem, es ist jetzt dünnes Eis, ich muss jetzt an der Stelle mal eine Lanze für meine Mutter brechen, weil die hat, die hat mir eigentlich so gut wie alles aus der Videothek ausgeliehen, weil sie war irgendwie Horrorfan in den 90ern und ich bin dadurch so ein bisschen drauf gekommen. Ich habe mir die Filme immer heimlich mit angeschaut, wenn sie die geguckt hat, ohne dass sie es wusste. Und irgendwann hat sie halt dann gesagt, okay, komm, wenn du jetzt eh schon die ganze Zeit mitgeguckt hast, dann ist auch schon egal, so ungefähr. Und dann hat sie mir halt, ich bin dann halt immer in die 18er Videothek an die Tür, weil da die Kamera nicht war. Und die 18er Videothek bei uns ging immer so ein Stück um die Ecke rum. Du musstest also quasi um die Ecke und bist dann zur Theke gekommen. Und das in den meisten Fällen haben die mich dann nicht gesehen. Und dann habe ich mich immer an die Tür gestellt und habe halt versucht, da irgendwie so ein bisschen hinter zu gucken. Und habe dann immer gesagt, okay, den. Da stand dann ganz am Anfang zum Beispiel irgendwie Reservoir Dogs oder Braindead stand auch am Anfang. Oder Dawn of the Dead einmal auch diese Astro VHS, die dann irgendwann verschwunden ist logischerweise. Aber am Anfang gab es die dann noch. Und die hat mir dann meine Mutter ausgeliehen. Und dann hatte ich einen Kumpel, der zwei Videogeräte hatte. Und die habe ich mir dann immer überspielt. Da habe ich mir dann Starship Troopers überspielen lassen. Und Dawn of the Dead hat leider einen Kopierschutz gehabt. Aber Braindead unter anderem auch, die zwar auch gekürzt war. Und das war quasi noch mein zweiter VHS-Frühling. So habe ich dann übrigens auch meinen heute besten Kumpel kennengelernt. Weil der war das mit den zwei Videogeräten. Das war ein Freund von meinem damaligen besten Kumpel. Und den habe ich dann irgendwann mal auf einer Geburtstagsfeier getroffen und wir haben uns dann irgendwie unterhalten und dann haben wir uns mal so getroffen und dann haben wir uns dann quasi noch mal so fast noch besser angefreundet, als ich mit meinem eigentlich damals besten Kumpel befreundet war. Und der hat mir dann immer die Filme aus der Videothek überspielt. Der war natürlich auch 3 Jahre älter, was auch von Vorteil war. Der hat die dann später dann immer ausgeliehen. Und so habe ich quasi noch mal so nach der kindlichen VHS-Ära noch mal ein Stück weit das Sammeln angefangen. Ich habe mir dann auch irgendwie noch Scream auf VHS gekauft, als der rauskam in der total verstümmelten 16er-Version. Und was auch bemerkenswert war irgendwie, es gab ja in der VHS-Ära in einem normalen Kaufhaus keine Filme ab 18. War das bei euch anders? Weil bei uns, wir hatten einen riesengroßen Müller und die hatten von allen Filmen, die zum Leihen ab 18 waren, hatten die immer nur die 16er-Versionen. Da gab es keine 18er-Kaufversionen. Die Leihversionen waren die einzigen, die vollständig waren oder die zumindest ab 18 auch waren.
Also wir hatten so kein bei euch auch, ne? Wir hatten kein Kaufhaus, ich komme ja vom Dorf. Aber bei mir war die Videothek tatsächlich nur eine Gehminute von zu Hause entfernt und die Besitzer waren dann auch tatsächlich Bekannte von uns. Aber leider war ich irgendwie nie so richtig da an Filmen schon so interessiert, dass ich dadurch hätte irgendwie Profit machen können, irgendwie, dass ich dann irgendwie, ich hätte bestimmt irgendwie an Filme rankommen können, die man nicht hätte sehen dürfen und so weiter, aber mich haben Filme damals wirklich so straight Mitte der 90er Jahre noch nicht so interessiert, da hatte ich kein Bewusstsein dafür, natürlich auch nicht für unser Hauptanliegen hier im Podcast für Horrorfilme und ja, eigentlich schade, sonst hätte man durchaus bestimmt ein paar Sachen früher kriegen können und vielleicht hätte ich dann heute auch noch ein paar Sammlerstücke aus der VS-Ära in der Vitrine, aber ja, da bleibt leider nur die verstümmelte Tanz der Teufel-Version.
Ich hab auch kaum noch VHS, aber es ging sogar so weit, ich habe meine Mutter gezwungen dann, sich in der Videothek bei so einem, das war so ähnlich wie der Bertelsmann Club. Kennt ihr den Bertelsmann Club noch?
Ja.
Da musste man sich ja anmelden, dann musstest du einmal im Monat dort was kaufen, irgendwas. Das war so quasi Pflicht. Und das, so was Ähnliches gab es auch in der Videothek. Und da habe ich meine Mutter dann gezwungen, sich anzumelden. Also wirklich, ich habe ihr wirklich gesagt, du machst es jetzt, sonst schmeiße ich mich hier auf den Boden und schmeiß sämtliche Kassetten und alles um oder irgendwie, ne? Genau, es war so richtig, also ich war ein richtiges Arschloch, wenn ich was wollte, ein richtiges Arschlochkind. Und sie hat es dann aber auch gleich gemacht, weil sie halt gewusst hat, dass ich da so ein Fan bin. Und die hatten dann als Ankommensgeschenk, also musstest du auch bezahlen, aber du konntest dir dann halt gleich einen Film aussuchen und da gab es halt gleich Scream 2 in der ungekürzten Version. Als Original-VHS-Kassette. Und das war für mich natürlich damals, das war wie der Heilige Gral, so irgendwie so das erste Mal eine ab 18 VHS im Original daheim stehen haben. Und auf dem Weg habe ich dann noch bekommen Fight Club ab 18 im Original, Blade ab 18 im Original und noch irgendeiner. Und dann hat es aber auch schon aufgehört, weil dann kamen nämlich nur noch irgendwelche komischen Filme und du musstest ja da auch jeden Monat was kaufen. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich dann irgendwie Universal Soldier 17, also halt einen damaligen neuen, der auch schlecht war, oder noch irgendwelche komplett B-Movies geholt habe, weil es einfach nichts mehr Besseres gab dann irgendwann. Und dann haben wir uns dann auch wieder irgendwann dann, als die DVD dann aufkam, da abgemeldet. Aber das, also wenn ich da heute so drüber nachdenke, was ich damals alles gemacht habe, um VHS entweder als Raubkopie oder im Original zu bekommen, irgendwelchen fremden Leuten Geld geschickt, die angerufen, gesagt irgendwie, ich hab einen Kehlkopfkrebs gehabt und habe irgendwie deswegen, klingt meine Stimme so hoch, ich bin aber eigentlich schon 25 und also total, also irgendwie, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich nicht gesagt, aber ich habe irgendwas anderes erfunden, wenn die dann gefragt haben, ja, schick mir doch deinen Ausweis, habe ich gesagt, oh nee, der ist irgendwie, habe ich jetzt nicht, der ist irgendwie beim Brand, von unserem Haus, keine Ahnung. Ich habe dann wirklich die größten Geschichten erfunden und habe gesagt, ich schicke den von meiner Mutter, okay? Und die hat dann von der, das darf man eigentlich auch gar nicht sagen, die hat dann von der Arbeit aus immer quasi die Sachen kopiert und gefaxt und so und halt Ausweise und wenn das einer mal sehen wollte und dann haben die mir irgendwelche Listen geschickt von Filmen, die sie halt hatten. Und auf dem Weg, weil wir es von Bootlegs hatten, habe ich mir sogar, ich weiß nicht, kennt ihr J.R. Buchwalter? The Dead Next Door hat er gemacht und
Den
Robot
Film,
Ninja und noch
also
ein paar
Dead Next Door
andere.
kenne ich ja.
Dead Next Door, den habe ich mir damals als Bootleg bestellt und Robot Ninja habe ich mir auch als Bootleg bestellt. Da wusste ich noch nichts von Bootlegs, da habe ich nur gesehen, okay, der hat die und da hatte ich in der Gory News was davon gelesen und gedacht, okay, die sind bestimmt geil, blutig. Das war für mich damals eh das Wichtigste, blutig und sonst ist eigentlich eh erstmal alles egal. Und dann habe ich mir die auch nochmal geholt. Also ich hatte wirklich zum Ende der VHS-Ära hin, als dann schon so langsam die DVD am Horizont sichtbar war, hatte ich nochmal richtig viele Filme irgendwie, also Originale ziemlich viele und auch ziemlich viele kopierte Filme nochmal aus der Videothek.
Aber da
Fatih
passt es
Tatoranzo
ja.
und was weiß ich irgendwie und die gibt es auch alle noch, die liegen glaube ich alle bei uns auf dem Dachboden daheim.
Aber da passt es ja ganz gut, wenn ich dich frage, was dein Gedanke war, als eine Woche später dann die DVD ihren Siegeszug angetreten hat und dir plötzlich jemand gesagt hat, ja, deine VHS, na.
Also meine VHS, ich habe die noch relativ lange in die DVD-Ära rein noch behalten, weil wir keinen DVD-Player hatten. Ich habe damals einen relativ, also was ist relativ, halt ein, ich habe zu dem Zeitpunkt gerade, war so ein neuer Rechner im Gespräch. Da hatte ich halt einen sehr, sehr alten PC. Es war so irgendwann 99, 2000. Und habe mir dann einen neuen PC gewünscht. Halt so wie es jedes Kind gemacht hat, Mama, ich brauche den unbedingt für die Schule. War natürlich Quatsch, aber
Klar.
meine Mutter wollte den ja auch. Und da kam auch langsam so das Internet auf, dass man sich das langsam so leisten konnte. Und da habe ich dann einen neuen PC gekriegt. Und da habe ich mir dann extra noch ein DVD-Laufwerk, das habe ich mir sogar selber eingebaut, glaube ich, geholt. Das hatte ich dann am Anfang noch in meinem alten Rechner. Und das war halt noch so ein Uralteil. Und da habe ich dann die ersten DVDs total ruckelig angeschaut. Meine erste DVD war South Park, der Film. Für keine Ahnung, 60 Mark oder sowas, der damals gekostet hat. Und dann gab es True Romance in der ungekürzten Version im Real bei uns irgendwie. Es war so auch einer der ersten DVDs von Laser Paradise, noch in einer zwar unterirdischen Fassung, aber natürlich ungekürzt und für mich halt natürlich deswegen schon mal allein dadurch dann begehrenswert. Und die habe ich mir dann noch auf meinem alten Rechner angeschaut, total ruckelig. Also da hat man kaum was erkannt, weil das einfach der Rechner einfach zu langsam war. Und dann, als ich meinen neuen Rechner hatte, habe ich es dann da eingebaut. Und da habe ich dann ab da meine Filme geschaut. Und dann habe ich so also parallel am TV, hat es noch ein Jahr oder zwei gedauert, bis wir dann einen DVD-Player hatten. Da habe ich dann noch meine VHS-Filme gesehen. Aber klar, irgendwann kam dann der Moment, wo ich mir bewusst machen musste, okay, die VHS kannst du eigentlich jetzt wegschmeißen, so mehr oder weniger. Verkaufen war nicht mehr, weil die hat kein Mensch mehr gewollt. Heute wäre es wahrscheinlich wieder anders, aber damals war das halt noch nicht so, da war der Retro-Wahn noch nicht so ausgeprägt. Und ich kann mich erinnern, mein DVD-Laufwerk war ja damals auch schon also regional kodiert. Das heißt, du konntest nur deutsche Filme anschauen. Und ich habe dann natürlich so auf Amazon kommen dann plötzlich gesehen, was es da alles für Schmuckstücke gibt. Irgendwie den DC von Natural Born Killers und was weiß ich. Und tausend andere Horrorfilme, die es ja bei uns nie gab und auch zu der damaligen Zeit noch nicht auf DVD gab. Und dann habe ich mir, also es ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, dann habe ich mir über ein DVD-Board Hilfe geholt bei jemandem, der mir dann Schritt für Schritt erklärt hat, wie ich im MS-DOS mein DVD-Laufwerk codefrei bekomme. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann ins DOS und dann hat er mir noch geschrieben vorher, du musst dir aber bewusst machen, wenn du da was falsch machst, dann schrottest du dir nicht nur dein Laufwerk, sondern im schlimmsten Fall auch den PC. Dann geht er halt einfach nicht mehr. Habe ich gedacht, okay, ist es mir das wert, dass ich dann auch US-Filme gucken kann? Natürlich. Und dann bin ich ins MS-DOS und habe quasi mit der Anleitung von dem Typen, von dem ich überhaupt nicht kannte, habe ich dann meinen Laufwerk Code freigeschaltet und konnte dann ab da US-DVDs draufschauen. Und dann habe ich natürlich versucht, irgendwie über sämtliche Quellen, die mir zur Verfügung standen, US-DVDs zu bekommen. Und habe dann unter anderem die Fortsetzungen von From Dusk Till Dawn, die ja total schlecht waren, aber die ich auch damals unbedingt haben wollte, als US-DVD geholt. Und das war so mein Einstieg die DVD-Ära, aber das ist also, aus heutiger Sicht kann ich da echt nur mit dem Kopf schütteln, was ich da alles gemacht habe irgendwie. Da war halt wirklich mein Hauptziel, ich will die Filme gucken. Alles andere war egal, ob der Rechner jetzt dann abraucht oder ob das Laufwerk irgendwie, keine Ahnung, explodiert oder so. Es war mir völlig egal, ich einfach nur mit der Aussicht, diese Filme anschauen zu können, das hat mir schon gereicht damals so. Also komisch.
Wie war dein Übergang, Pascal, in die DVD-Ära?
Ja, das war ein bisschen anders tatsächlich, weil wirklich mit DVDs kaufen angefangen habe ich erst noch mal eine ganze Ecke später. Das ist so ein bisschen daraus gewachsen, dass in meinem Freundeskreis, ich komme ja auch vom Dorf, damals, und wir waren halt auch so PC-Kiddies und haben dann auch sehr früh LAN-Partys gemacht
Okay, Thema Sicherheitskopien beginnt. Ich bereite mich schon mal vor.
genau. Und ich meine, wir haben ja eben schon über sonst welche Sachen geschnackt. In dem Sinne ist ja auch alles Thema verjährt, nehme ich an. Auf jeden Fall, ja,
Denk dran, du
war das dann
redest
halt
hier
so
mit
die.
Leuten von True Crime Germany. Überleg dir, was du sagst.
Okay. True Crime, Devils and Demons. Ja, und viele hatten halt auch schon recht schnell DSL. So mit 13, 14 oder so. Ich glaube, das müsste hinkommen.
Ja, doch
Und so um
so.
die Jahrtausendwende. Und dann, ja, ich tatsächlich erst recht spät, aber dann war es halt so, es war wirklich relativ extrem. Also es gab einerseits dann den Laden, wo wir die Videospiele ausgeleiht haben, der auch gleichzeitig die CD-ROMs mitverkauft hat. Und andererseits wurden dann halt von den meisten Leuten über die ganzen alten Filebörsen, ne, Kazaa und
LimeWire kenne ich
Emule,
noch.
genau, wie sie alle hießen, wurde halt runtergeladen ohne Ende. Und entsprechend gab es dann meistens, habe ich glaube ich über Jahre lang ewig viele CD-ROMs mit halt ganz schrecklich komprimierten DivX-Files von
Ja,
diversen Filmen gesammelt.
dass du dann auch, manchmal hattest du ja auch einen Film, das waren ja immer so diese Standardgrößen, 700 MB, 1,4 GB und
Ja.
so weiter, dass du so einen Film, dann nach 45 Minuten wechseln musstest, die Disk, die CD-ROM, weil der auf zwei
Oder,
Disks war
ja.
zum Beispiel.
Wenn die Qualität gut war, ja. Und das hat echt ganz absurde Ausmaße angenommen. Also halt, es wurde immer getauscht auf jeder LAN-Party oder man hat halt CDs ausgetauscht. Dann hatte ich halt auch noch so zu der Zeit auch, ja, hat auch, glaube ich, mein fetter Verwandter oder so kam nochmal vorbei und hatte so einen riesigen Ordner, wo du halt sonst immer im Auto eigentlich deine CDs
Oder
drin
die
sammelst.
Leute, die mit diesen Spindeln kamen.
Ja, ich hatte auch Spindeln ohne Ende. Sogar das ging auch noch bis 2008, 9 oder so, hatte ich dann da bei einer Freundin, die hatte tatsächlich eine VHS-Sammlung und Spindeln.
Wenn man sich das
Und das
überlegt,
war auch.
was man, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das würde ich nicht mal in den kühnsten Träumen würde ich mir sowas heute noch angucken. Also diese Qualität meine ich. Jetzt gar nicht
Ja,
jetzt,
klar.
ich würde mir eine VHS angucken, weil das ist die Qualität von einer VHS. Aber teilweise waren es ja halt wirklich diese Cam-Rips und was auch immer, wo einer mit einer Videokamera die Filme aufgenommen hat im Kino und sie dann quasi als DivX oder so zur Verfügung gestellt hat, dass dann wirklich da Leute durchs Bild gerannt sind.
Ja,
Und so
ich
eine
weiß,
Sache,
das ist
dass man sich
echt.
sowas angeguckt hat, das ist, wenn man, also es ist, das haben wir alle gemacht damals, will ich jetzt gar nicht drüber, ich will das gar nicht verklären, aber das ist, wenn ich das so heute bedenke, ist es auch gegenüber diesem Kunstwerk des Films auch absolut respektlos, sich so eine Version anzugucken, wirklich.
Ja, und ich meine, ich kenne heute noch Leute, die immer eigentlich mega korrekt sind, was so viele Sachen angeht, aber die immer nur mich komisch angucken, wenn ich sage, dass ich mir einen Film kaufe oder so, weil er meint so, hey, ich habe den noch runtergeladen, sag doch Bescheid. Und ich aber, wenn ich die Möglichkeit habe, dann immer lieber das Original haben möchte. Heutzutage, damals halt, also war das nicht so. Und ich habe halt auch wirklich, bis ich mit meinem Zivi angefangen habe, nie Geld verdient, außer mal Zeitung austragen, aber das war dann halt eher so für Kleinigkeiten draufgegangen. Und in dem Sinne hatte ich auch zwar immer irgendwie über Geburtstag und Weihnachten zwar einen recht aktuellen Computer oder mal eine Konsole, aber zum Beispiel nie einen dezidierten DVD-Player. Ich hatte dann aber irgendwann, mein Aldi-Rechner hatte eine TV-Karte und da konnte ich dann halt auch viel aufnehmen und habe dann halt auch dort wiederum aus dem TV selber viele DivX-Files erstellt.
Die
Ja.
ich hatte ja vorhin erwähnt, also meine erste DVD war Avril Lavigne live in Dublin. Und es war tatsächlich so, dass mein Vater sehr vehement darauf geachtet hat, was ich mit meinem Taschengeld so mache. Und es war gar nicht so leicht für mich. Ich hatte deinen DVD-Spieler zu Hause. Und hatte diese Avril Lavigne DVD, aber ich hätte ja auch so gerne die Option gehabt, dieses ja auch für damalige Verhältnisse nicht so billige Gerät auch gerne für irgendwelche anderen Discs zu benutzen. Aber es war ziemlich schwierig, meinen Vater davon zu überzeugen. Und dann meinte er so, ja, okay, dann holen wir uns heute mal, das war bestimmt schon 2 Monate, nachdem ich den DVD-Player bekommen habe, dann holen wir uns heute mal beide jeder einen Film. Und dann durfte ich mir einen aussuchen. Habe ich XXX genommen, den ersten damals. mein Vater hat Fast and Furious, weil wir damals irgendwie noch, warum auch immer, Vin Diesel-Fans waren, sich ausgesucht. Und auch das war dann für lange, lange Zeit unsere einzigen DVDs. Und die waren ja damals, ich weiß nicht, also es war jetzt nicht so, dass sie da 60 Mark oder so gekostet haben, das müsste dann auch schon Euro gewesen sein, so knapp. Die haben dann, glaube ich, 20 Euro gekostet oder so. Und dann wollte ich mir, dann waren wir im Mediamarkt in Rostock und dann wollte ich mir 28 Days Later holen. Da war ich, jetzt muss ich selber überlegen, das war 2002, Ende 2002. Da war ich 15, hätte den Film also nicht sehen dürfen. Und da musste ich also zum einen die Hürde überwinden, meinem Vater zu überreden, dass ich Geld für einen Film ausgebe und dass er mir den auch noch kauft, dass er auch noch zur Kasse geht dafür und dass es auch noch ein Horrorfilm ist und er hasst Horrorfilme, aber ich habe es irgendwie geschafft, diesen Film dann tatsächlich in meine Sammlung wandern zu lassen, aber ansonsten kann ich mich da tatsächlich so an die ersten DVDs, ich hatte ja auch schon mal erzählt bei Texas Chainsaw Massacre, da in unserer alten Episode, Episode 10, diese DVD, die ich auf Klassenfahrt in Dresden gekauft habe, diese verstümmelte Version, daran kann ich mich noch erinnern, aber ansonsten war ich jetzt, wurde ich nie, auch halt aufgrund so ein bisschen der Erziehung meiner Eltern, habe ich jetzt nie da einen großen Bestand aufgebaut. Ich hatte vielleicht so am Ende 20 DVDs, wenn es hochkommt. Ich hatte noch ein paar Serien, OC California und sowas, ein paar Jahre später dann noch angesammelt, aber ansonsten nie großartig Geld dafür ausgegeben. Dieses Bewusstsein ist bei mir tatsächlich erst bei der HD-Ära entstanden, aber auf die kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Wie hatte sich das bei dir entwickelt, Dominik? Hattest du dann einen großen Bestand an DVDs oder war das bei dir so, ja, du hast es ja schon angedeutet, wenn du schon auf US-DVDs zurückgegriffen hast, gehe ich mal davon aus, hattest du einen ziemlich großen Schatz an DVDs?
Für mich war DVD alles. Damals. Kann man wirklich so sagen. Die DVD kam raus und es war das erste Mal, dass du Bonusmaterial hattest. Du hattest die Original-Tonspur, was mich damals schon fasziniert hat, so, weil ich auch mir damals auf VHS oft Filme, oder was heißt oft, aber ich habe mir mal auf einer Börse, weil ich nicht in den 18er-Bereich gekommen bin, Candyman als UK-VHS geholt. Das war eine meiner wenigen Originale, die habe ich dann auch in den Unterricht mal mitgebracht, als unser Englischlehrer gefragt hatte, hat jemand denn Filme auf Englisch? Habe ich gedacht, naja, habe ich. Candyman. Dann habe ich Candyman mitgebracht. Und nachdem unser Englischlehrer ein Alkoholproblem hatte, hat er das auch, glaube ich, gar nicht so richtig begriffen, dass da gerade Leute irgendwie abgeschlachtet werden. Und natürlich der größte Teil der Klasse hat sich mega gefreut. Und dann hat man aber eine, die war bei den Zeugen Jehovas und die ist fast vom Stuhl gekippt und gemeint, machen Sie das aus, ich werde verrückt. Das ist ja schrecklich. Und die war halt wirklich, also die ist halt auch wirklich so aufgewachsen, so nach dem Motto, es gibt keine brutalen Filme und Gewalt und so gibt's generell nicht. Und es war natürlich ein lustiges Erlebnis, aber das war so mein erster Berührungspunkt damit. Und da habe ich dann auch angefangen, mir Filme im Original anzuschauen. Und wir hatten bei uns in der Stadt, den gibt es auch heute noch, aber der hat leider mittlerweile sehr abgebaut, was das angeht, hatten wir einen Heinz und Bolek und er hatte auch indizierte DVDs. Und da bin ich dann mit meiner Mutter ein paar Mal hin, habe irgendwie gemeint, hier, lass mal den Ordner rüberwachsen. Die hatten so einen Ordner mit Coverscans. Und da waren dann sämtliche Cover drauf und da war dann so Sachen dabei wie Friedhof der Kuscheltiere Teil 1 und 2, Stephen Kings Stark hatten die dann irgendwie, also The Dark Half, der Film ist übrigens auch sehr gut, von Romero im Übrigen.
Frisch auf Blu-ray rausgekommen.
Dann, genau, also große, große Empfehlung auch, super Buch und super Film. Dann gab es noch zig andere, Freitag der 13., da hatten sie dann, als dann diese von Paramount rauskamen, die Filme, die habe ich auch bis heute noch, komplett mit Tippfehlern auf dem Cover hinten und auch bei dem einen stand auch, glaube ich, irgendwie Freiretag oder sowas dann auf dem Cover, also ganz furchtbar, aber die Quali war gut und da bin ich dann rein und habe dann mit meiner Mutter zusammen quasi mir dann Filme ausgesucht und da muss ich echt mal sagen, also meine Mutter ist alleinerziehend gewesen.
Ja.
Und wir hatten halt auch jetzt nicht mördermäßig viel Geld oder so. Ne? Sie hat halt ganztags gearbeitet komplett, was natürlich als alleinerziehende Mutter auch eine Herausforderung ist. Und sie hat mir aber immer alles, was das anging, möglich gemacht. Und sie wusste halt, dass ich da ein riesiger Fan bin. Und sie wusste halt auch, dass ich mir mit 14, 15 die Filme anschauen kann, jetzt ohne irgendwie auf die Straße zu gehen und da irgendwie, keine Ahnung, Leute zu traktieren oder so. Und deswegen hat sie mir da sehr, sehr viel ermöglicht. Das rechne ich auch bis heute hoch an, weil ohne sie hätte ich da... wäre ich da an vieles gar nicht rangekommen, sei es jetzt die Filme aus der Videothek oder eben dann später auch da dann. Und da gab es dann auch einen Verkäufer. Ich weiß nicht, das war so ein unausgesprochenes Band zwischen uns. Zu dem bin ich dann immer hin Und da habe ich mir dann sämtliche Filme geholt, irgendwie ab 18 indiziert, auch ohne meine Mutter. Und der hat sich da auch immer mega drüber gefreut. Also der wusste mit Sicherheit, dass ich noch keine 18 bin, aber es war ihm halt einfach egal. Und der hat dann auch immer noch so gesagt, wenn ich mir dann, da habe ich mir dann irgendwie Starship Troopers gekauft auf DVD. Und dann hat er irgendwie mit, oh, der Film ist ja super, da splattern die Käfer. Und hat sich dann noch irgendwie so darüber immer lustig gemacht. Oder dann später auch PC-Spiele und so, Operation Flashpoint und so zum Beispiel, habe ich bei dem auch gekauft. Also alles ab 18. Und es hat ihn irgendwie, also ich weiß nicht, der war dann irgendwann weg. Vielleicht war es deswegen, vielleicht hat er das auch bei anderen einfach so mit dem Jugendschutz nicht so genau genommen, aber das war halt auch die Prä-Erfurt-Ära, wie ich es jetzt mal nennen möchte, um so wieder den Bogen zu unserem Erfurt-Podcast bei True Crime Germany zu spannen. Da war das noch nicht so, so eng, da haben die das noch nicht so eng gesehen. Damals waren ja auch die USK-Sticker noch Empfehlungen. Das waren ja keine verbindlichen Freigaben, an die sich der Händler halten musste, sondern das waren halt Altersempfehlungen. Konnte man berücksichtigen, musste man aber nicht. Und deswegen, also bei uns, ich bin da sehr in einem sehr freien Umfeld groß geworden. Ich hatte dann auch wirklich so Ende der 90er, Anfang der 2000er, hatte ich dann schon eine ziemlich große DVD-Sammlung. Ich hatte mit 16, 17 ein DVD-Regal mit bestimmt, naja, 60, 70 Filmen. Darunter etliche US-DVDs auch, UK-DVDs, die ich da irgendwie über riesengroße Umwege noch bestellt habe. Dann war dabei Battle Royale, bis heute einer meiner Lieblingsfilme. Den habe ich damals bei eBay aus Holland von einem Holländer ersteigert. Das war meine erste eBay-Auktion überhaupt. Dem habe ich auch Geld geschickt im Briefumschlag, 20 Euro damals. Und der war aber, wie die Holländer halt so sind, der war mega freundlich. Und ich habe dem dann so ungefähr alle 5 Minuten eine E-Mail geschickt: Ist das Geld schon da? Ist das Geld schon da? Ist das Geld schon da? Und dann
Süß.
hat er irgendwann gemeint, ja, Geld ist da. Und dann hast du die dir für dich verschickt. Ja, ich habe sie heute gleich in die Post. Wann hast du sie denn in die Post? Und so. Und dann hab den halt wirklich mega genervt. Ne? Und dann kamen die und ja, das waren so. Also da kann ich mich an ganz viele Momente erinnern, die für mich wirklich. Also für mich gab es dann auch tagelang nichts anderes. Ich habe von Battle Royale in der Fangoria damals gelesen und dann wollte ich den Film einfach haben. Und dann, wenn ich da was, da war ich, so war ich schon immer, wenn ich da was haben wollte, dann wollte ich das auch. Und dann habe ich halt sämtliche Seiten irgendwie durchstöbert, eBay und was weiß ich, und habe dann halt irgendwann diese, keine Ahnung, koreanische DVD oder was das war, ich glaube chinesische sogar, habe ich dann da bestellt und ja, also so war es eigentlich fast immer. Und ich kann mich auch aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr daran erinnern, wo ich das ganze Geld her hatte irgendwie. Ich habe natürlich meine Mutter immer angezapft. Die konnte halt auch schlecht Nein sagen. Und zum anderen habe ich dann noch Zeitungen ausgetragen. Da ist halt mein ganzes Geld auch immer in die Sammlung geflossen. Aber so, wenn ich so heute zurückblicke, ich habe auch noch ganz viele DVDs von damals heute noch im Regal als einzige Versionen, so von Filmen, wo ich jetzt zum Beispiel kein HD, irgendwie keine HD-Version brauche oder so, oder von teilweise auch von Filmen, wo es noch gar nichts Neueres gibt. Und das hat sich bis heute eigentlich, frage ich mich, wie ich damals diese Kohle, woher ich damals diese Kohle hatte dafür. Also wahrscheinlich irgendwie meine Mutter komplett ausgezogen, aber da kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern, weil sobald ich das Geld hatte, war das für mich auch abgehakt.
Bevor
Dann habe ich
wir
gedacht, okay, erledigt.
in die HD-Ära langsam übergehen, jetzt doch tatsächlich erstmal die ganze Sache auf den Punkt gebracht. Warum sammelt man Filme? Warum haben wir persönlich eine Filmsammlung? Ich hatte das ja auch bei Twitter diverse Umfragen gestartet, an denen sich die Leute auch sehr rege beteiligt haben. Aber jetzt interessiert mich erstmal bei euch, warum sammelt ihr Filme? Vielleicht
Pascal,
Pascal
du darfst
zuerst.
anfangen. Ja, genau. Ich rede eh die ganze Zeit.
Also Filme sammeln, ja, es ist, ich sag mal, im Vergleich zu dem, heute müsste man das ja theoretisch nicht mehr physisch sammeln. Und ich denke, darüber reden wir jetzt, ne? Also die
Physisch, ja.
quasi physische Filmsammlung, genau. Weil du die ja, glaube ich, auch mittlerweile bei vielen Diensten so kaufen könntest, dass du sie als Digitalkopie hast. Ja, halt natürlich primär, um die Filme immer gucken zu können, damit ich sie einfach verfügbar habe, damit ich auch unabhängig davon von irgendwelchen Internetdiensten die Filme jederzeit zur Verfügung habe. Also ich brauche dann im Zweifel, wenn mein Fernseher und mein Abspielgerät nicht kaputt geht, dann brauche ich nur meine 230 Volt und kann theoretisch halt immer alles gucken, was ich habe. So, da ist man halt dann so unabhängig, wie man halt sein kann. Und andererseits liebe ich es halt einfach auch, Regale zu füllen. Und ich mag das total, in einen Raum zu kommen, auch wenn ich jetzt Leute besuche oder so. Und dann siehst du viele Sachen, eine Buchsammlung, eine Videospielsammlung, Comics,
Das
Filme.
verrät ja was
Es ist halt irgendwie geil.
über den Charakter auch, ne? Du kommst rein in eine Wohnung und siehst, ah, da stehen die und die Bücher oder die und die Filme. Das gibt ja dem nicht nur dem Zimmer und dem Regalen Charakter, sondern auch der Person, der Raum gehört,
Ja.
so.
Genau. Andererseits, das definitiv. Ich verstehe aber auch mittlerweile tatsächlich Menschen, die sagen, die halt sich auch komplette Digitalkultur so hingeben. Für mich wäre das halt nichts, aber ich kenne auch Leute, die sagen so, fuck it, ich brauche nur noch Festplatten. Und ich habe mein Kindle, ich habe meine Internetdienste für alles andere. Ich kann mir mittlerweile alles digital irgendwie zulegen, Videospiele, Comics und Bücher auf dem Kindle. Ich muss nichts mehr hier rumstehen haben. Da steht eine Topfpflanze, da ist der Beamer, hier ist die Wand, eine Couch und fertig. Verstehe ich auch. Kann ich mich reinversetzen, dass das halt auch irgendwie vielleicht ein bisschen, ja, einem too much ist. Aber ich mag das halt. Ich mag so überall Sachen stehen haben und viel und alles bunt und interessant, sich da auch ja, durchzuwühlen.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer so den Gedanken habe, dass das, was ich früher gerne gehabt hätte, dass ich das jetzt haben kann, meine eigene Videothek quasi, in der zwar nur ich mir die Filme von selbst ausleihe aus meiner Sammlung, aber dass ich sowas habe zu Hause, wo früher, wo man dann als Kind mit großen Augen reingegangen ist und da steht eine Videokassette und die haben ja alles, hier gibt's ja alles und das kann man sich einfach mitnehmen und gucken und sowas und das war, glaube ich, immer so dieser Gedanke, der bei mir hinter der Filmsammlung steckt, dass ich das einfach bei mir zu Hause haben kann, einfach alle Filme, die ich gerne gucken möchte oder haben möchte, die stehen hier einfach da, ich kann das machen. Und dann hast du halt, ich glaube, Dominik hat es vorhin schon gesagt, du hast halt auch die Möglichkeit, das hast du ja bei Netflix und Prime und sowas alles nicht. Du hast Bonusmaterial, wenn es dich interessiert. Du kannst dir Audiokommentare angucken, Making-ofs, Special Effects, alles Mögliche. Du hast natürlich heutzutage auch viele Editionen. Also ein Film ist ja, na klar, du kannst dir ganz normal eine Softbox kaufen, aber es gibt halt auch Steelbooks, es gibt Mediabooks, es gibt Collectors Editions, die gab es auch schon alles zu DVD-Zeiten und sowas. Und es macht natürlich auch was her, ne? Dann weißt du, manchmal sind die Sachen halt auch so limitiert und so weiter, dann weißt du, oh, ich habe hier was, das hat nicht jeder in seinem Regal stehen, aber vielleicht hätten es gerne mehr im Regal stehen und so eine Sache, das ist dann auch so, wo du dann selbst, ich glaube, Roman hat es geschrieben von den Sofamaden auf Twitter dazu, dass er auch einfach, gibt ihm ein tolles Gefühl, in seiner eigenen Sammlung zu stöbern, da einfach mal ein paar DVDs oder Blu-rays rauszuholen und ein bisschen so sich die Cover anzugucken, die Rückseiten, was möchte ich noch gucken, was gibt es hier für Extras und so weiter alles. Und das ist schon, da gibt es schon genug Gründe dafür, aber wie du auch schon sagst, natürlich haben wir auch begrenzt Platz, ne? Das darf man ja immer nicht vergessen. Und Platz ist gerade ein nicht zu unterschätzendes Gut in der aktuellen Gesellschaft. Jeder weiß, wie teuer Wohnungen sind, wie teuer Platz, wie teuer Quadratmeter sind. Und sich das dann natürlich mit so physischen Gegenständen vollzustellen, die du theoretisch auch alle oder zumindest größtenteils digital haben könntest, ist ein Argument, lasse ich auf jeden Fall gelten. Aber für mich persönlich kommt es tatsächlich einfach so überhaupt nicht in Frage. So wirklich. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Ich hätte auch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren hätte ich auch gesagt, Leute, was soll der Quatsch und so. Aber ich verstehe es halt schon. Also es ist halt Platz. Ich meine, ich habe jetzt bei mir 1, 2, 3, 4, 5 große volle Billys und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kleine Billys noch dazu. Und das nimmt halt auch schon ordentlich Platz weg, ne? Warum sammelst du, Dominik?
Warum sammle ich Filme? Sehr schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Weil ich kann mich kaum noch an eine Zeit erinnern, als Filme in meinem Leben keine Rolle gespielt haben. Wie gesagt, also ich bin halt wirklich so, also seit frühester Kindheit sind Filme für mich was ganz Besonderes und sind es auch geblieben. Und einerseits ist es das, was Chris auch gemeint hat, nämlich so dieses, ich habe jederzeit die Filme verfügbar, die ich mag, ich habe die in einer schönen Edition im Regal stehen. Ich habe auch jederzeit die Möglichkeit, mir vielleicht Bonusmaterial dazu anzuschauen, wenn es mich jetzt packt und ich möchte jetzt plötzlich irgendwie wissen, warum Film XY irgendwie so entstanden ist, wie er entstanden ist oder so. Bei den meisten Filmen ist ja Bonusmaterial dabei oder wenn ich mir dann einen Audiokommentar anhören möchte. Und zum anderen ist es auch so ein Stück weit, also es ist die Filme zu besitzen, die mir was bedeuten, hat für mich auch einen hohen emotionalen Wert, weil ich mit vielen Filmen.
Ist wie ein Fotoalbum, ne?
Genau, ich verbinde mit vielen Filmen bestimmte Zeiten in meinem Leben. Ich kann mich auch bei ganz vielen Filmen, die schon teilweise 10, 15 Jahre alt sind, also die ich schon seit 10, 15 Jahren in der Sammlung habe, kann ich mich noch genau daran erinnern, wie ich die bekommen habe. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich die das erste Mal gesehen habe, was mir dieser Film damals auch bedeutet hat und so. Hellraiser ist zum Beispiel so ein Thema oder die Anchor Bay-Version von Evil Dead habe ich mir damals geholt in dieser Necronomicon-Version. Mhm. Also es war so ein Gummi-Necronomicon mit den Filmen drin und dann so ein paar Seiten aus dem Originalbuch, aus dem Film. Und das sind alles so ganz besondere Momente gewesen, in denen ich diese Filme bekommen habe. Und das mag sich für jemanden komisch anhören, der damit jetzt nicht so viel anfangen kann, aber ich verbinde mit vielen Sachen in meiner Sammlung auch einen sehr hohen emotionalen Wert. Und deswegen ist auch, ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich so in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt so ältere Filme mir wieder in die Sammlung geholt habe. Jetzt auch eben diesen Psycho 2, den ich als Kind ein paar Mal gesehen habe irgendwie, weil den meine Mutter dann ausgeliehen hatte und so. Und also halt mit 12, 13 oder sowas. Oder auch so Sachen wie The People Under the Stairs ist zum Beispiel einer der Filme, mit denen ich ganz, ganz viele Kindheitserinnerungen auch verbinde, weil ich den Film
sehr unterschätzt.
In der Zeit, ja genau, und weil ich den Film auch in der Zeit sehr oft gesehen habe. Oder Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel. Oder auch Freitag der 13. Teil 7 war der erste Freitag der 13., den ich gesehen habe. Und diese Filme sind immer, auch heute, wenn ich die noch angucke, dann überkommt mich fast schon, also das ist schon fast körperlich spürbar, so eine Nostalgie. Welle. Man fühlt sich dann so ein Stück weit wieder wie damals, als man den Film das erste Mal irgendwie eingelegt hat. Deswegen gucke ich die Filme auch oft in Deutsch dann, weil ich es einfach von damals so gewohnt war. Und das ist, glaube ich, so einer der Hauptpunkte für mich, warum ich Filme sammle, ist so einfach, wenn mir ein Film gefällt, dann ist es halt mehr als Unterhaltung für mich, sondern ist es halt wirklich so ein Stück Lebensgefühl auch, was ich mir dann einfach oder wo ich mir freistellen möchte, dass ich es halt jederzeit einfach immer wieder anschauen kann. Und dann eben auch bei Filmen, die mir halt wirklich gut gefallen, hole ich mir dann halt auch ein Mediabook oder ein Steelbook oder irgendwas, irgendeine Sammleredition, wobei das aber mittlerweile wirklich die Ausnahme ist, weil ich auch auf der anderen Seite schon jetzt mittlerweile in so einem Modus bin, ich will nicht mehr so viel daheim stehen haben. Ich will jetzt nicht irgendwie meine Sammlung noch 50.000 Mal ausweiten, sondern immer, wenn ich mir so einen größeren Schwung an neuen Filmen kaufe, verkaufe ich eigentlich auch immer noch ein paar alte Sachen, die ich einfach nicht mehr anschaue, weil bei ganz wenigen Sachen, die meisten Filme gucke ich mir regelmäßig an in meiner Sammlung, muss ich sagen. Es sind natürlich welche dabei, die werden öfter geschaut, andere seltener. Aber bei ganz wenigen Sachen ist es so, dass ich die vielleicht ein, zwei Mal gesehen habe und gar nicht mehr gucke. Und bei die sortiere ich dann regelmäßig aus und verkaufe die, sodass ich immer so einen gewissen Stand habe, so Sachen, die ich nie verkaufen werde, aber halt auch immer, wenn was Neues reinkommt, geht dann in der Regel auch was Altes raus. Und das ist auch so für mein persönliches Wohlbefinden, weil ab einer gewissen Größe fühle ich mich persönlich einfach nicht mehr wohl, weil ich dann, zum einen verliere ich dann den Überblick selber schon und zum anderen ist mir dann auch bewusst, okay, da sind Filme dabei, die gucke ich mir einfach nicht mehr an. Oder die habe ich mir mal gekauft, weil ich damals vielleicht irgendwie die Filme toll fand oder so, ne? Oder so, zum Beispiel so Sachen wie Voll normal. Die haben wir als Kind total abgefeiert, die habt ihr bestimmt auch gesehen, rauf und runter, Ballermann 6 irgendwie, keine Ahnung. Und das sind halt so typische Beispiele, wo man den Sachen halt einfach entwachsen ist, die kannst du dir heute nicht mehr anschauen. Werner Beinhardt hat halt Kultstatus, aber der Film ist halt heute, bis auf die Szene mit dem Fußballspiel und ein paar andere, ist der halt auch ganz großer Käse eigentlich. Das muss man ganz klar so sagen, die Realfilmszenen sind totaler Schmarrn irgendwie. Und das sind so Sachen, da verändert man sich selbst als Mensch und die Filme verändern sich irgendwie auch oder zumindest verändert sich die eigene Sicht auf die Filme und deswegen versuche ich immer so ein bisschen, dass ich da die Waage halte. Aber natürlich, das letzte Mediabook, was ich gekauft habe, war Johnny Mnemonic und davor war es dann eins, was ich unbedingt haben wollte von hier Hardcore Henry, weil ich den Film richtig abgefeiert habe im Kino. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin auch niemand so anders. Chris, du bist ja da anders, du kaufst dir ja auch gerne mal die ein oder andere Edition mehr von den Filmen und ich habe ehrlich gesagt sehr, sehr wenige Filme, bei denen ich mehr als eine oder maximal zwei Versionen habe. Einmal DVD, einmal Blu-ray, aber ganz, ganz wenige Filme habe ich mehr als ein oder zweimal in meiner Sammlung.
Ja, dazu komme ich später noch. Mir ist noch als ganz wichtiges Argument eingefallen, was für eine Filmsammlung spricht, ist einfach auch der Spaß, ne? Ich meine, es macht ja auch Spaß, so eine Sammlung anzulegen, sich irgendwie im Internet zu informieren über diese Schnittfassung, über diese Version und was kommt da raus. Und da freut man sich auch drauf. Das macht ja auch einfach Spaß, Filme zu sammeln. Und Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino, der ja auch schon zweimal bei uns zu Gast war, hat es auch ganz gut gesagt. Seine Antwort war schlicht und einfach die Sucht auf die Frage hin, warum man Filme sammelt. Und mir ist dann noch eingefallen, auch ganz einfach die deutsche Zensur. Ich meine, wir gehen jetzt immer von legalem Wege aus. Das heißt, ich gehe jetzt nicht ins Internet und lade mir irgendeinen File runter, wo dann die Uncut-Version wie natürlich dabei ist, natürlich, sondern legal. Und dann findest du manche Filme halt nicht. Die kriegst du denn, wenn sie in Deutschland indiziert sind oder beschlagnahmt sind, dann sind sie halt auch bei Netflix und bei Amazon Prime und was auch immer, sind sie halt auch gekürzt, sondern dann musst du sie halt auch aus dem Ausland im Original kaufen und so weiter. Und das ist halt auch eine Sache, die für den Filmliebhaber wichtig ist. Und da kannst du dann halt nicht auf digitale. Natürlich könntest du dir dann irgendwelche VPNs oder sowas, so heißt es, glaube ich, eine Pascal einrichten und dann vielleicht irgendwo, obwohl Netflix geht ja mittlerweile, glaube ich, auch schon nicht mehr, ne? Das haben sie irgendwie mal gesperrt dann, ne? Dass du denn dich auch.
Ja, ich habe mich damit nie aus, also ich habe das nie gemacht, deswegen bin ich da nicht so komplett firm, aber ja, ich bin auch der Meinung, da was gelesen zu haben, dass sie das definitiv zumindest erschwert haben. Ja.
Ja.
Was aber auch schwer ist bei Netflix halt, du hast auch jetzt ja nie die Garantie, dass das, was du jetzt verfügbar hast, beziehungsweise es ist ja sehr sicher, dass es irgendwann nicht mehr verfügbar ist.
Richtig, ich habe letztes Mal,
Und
ich
du
habe zum
hast,
Beispiel, ich
ja.
habe große Watchlisten bei Netflix und bei Amazon Prime, aber ich gucke ganz wenig. Das heißt, es summiert sich da immer an, meine Watchlist. Und wenn du dann bei Amazon durchguckst, die Sachen verschwinden da nicht aus deiner Watchlist. Sie sind dann immer noch drin, aber sie stehen dann plötzlich zum Kaufen da. Und dann siehst du erstmal,
Ja.
wie krass der Austausch eigentlich ist, wie häufig da Sachen rausgehen aus dem Angebot, auch manchmal schon nach 1, 2 Wochen wieder und wie sie reinkommen.
Ja.
Und das ist halt so eine Verfügbarkeit, die mich mega stört. Also ich habe kein Problem, wie gesagt, es ist null Kritik. Es gibt Leute, denen reicht es aus, aber für mich als Filmliebhaber stört das mega.
Gibt doch bis
Ja, und dann ist
heute,
es.
ganz kurz, gibt doch bis heute noch keine Möglichkeit zu gucken, ob Filme uncut sind auf Netflix oder auf Amazon Prime. Das stört mich,
Da
zum
würden sie
Beispiel
sich auch
sehr stark.
da würden sie sich ja quasi selbst entwerben sozusagen, wenn da stehen würde, diese Version ist nur gekürzt, da kannst du halt auch nur selber nachgucken.
Nö, aber es müsste halt irgendwie zumindest eine Möglichkeit geben. Also ich möchte mal behaupten, dass den meisten Leuten das egal ist. So, die Hauptkonsumenten von Netflix und Amazon Prime ist einfach jetzt mal so eine Behauptung von mir. Denen ist völlig egal, ob jetzt bei Saw irgendwie 5 Minuten fehlen oder bei irgendeinem anderen Film.
Aber
Weil
im
das.
Laden ist es doch genauso, Dominik. Da steht ja auch nicht drauf, diese Version ist gekürzt.
Nö, da
Denk mal
steht
an
aber
dein.
drauf, doch, da steht auch öfters drauf gekürzt. Es gibt halt nicht mehr so viele gekürzte Versionen, aber da steht dann entweder Kaufversion oder keine Ahnung, überarbeitete Fassung gab es ja damals ganz oft, das steht auch heute noch drauf, aber es gibt halt auch nicht mehr so viele. Also, was gibt es denn noch groß an gekürzten Fassungen im Kaufhaus? Die Zeiten haben
Auto.
sich da ja geändert irgendwie.
Ja,
Also
es gibt
von
halt
alten
ein, zwei Labels.
Horrorfilmen, sowas,
Es gibt
ne?
halt noch ein paar Labels, die halt auch die neueren Filme, wenn sie keine Freigabe bekommen, immer noch gekürzt in den Laden bringen. Tiberius und Sun Film wären da zum Beispiel Labels oder
Ja,
New Vision,
aber
die
das ist
halt die
ja.
deutschen Kaufhaus-Versionen von den ganzen Argento-Filmen rausbringen, die dann noch fett auf dem Aufkleber drauf machen. Jetzt erstmals in Deutschland frei erhältlich und
Das
dann bringen sie
stimmt,
aber
ja.
trotz, aber damit meinen sie nur die FSK 18-Version, die geschnittene. Die ist
Ja,
jetzt frei erhältlich und die bringen sie dann raus.
aber selbst bei denen steht dann auch Uncut drauf irgendwie, ungekürzt. Da gibt es auch Unterschiede. Bei Filmen, die sie dann wirklich irgendwie rehabilitiert haben, da war, glaube ich, irgendwie Curtains mit dabei.
Ja.
Steht dann zum Beispiel auch drauf, ungekürzt. Also die sind schon relativ häufig meines Erachtens gekennzeichnet. Und das
Aber
fehlt mir halt einfach.
für dich als jemanden, der es weiß, aber wenn da jetzt so, du gehst rein und denkst, oh, guck mal, die haben letztes Mal bei Devils in Demons über Suspiria geschwärmt. Guck mal, hier ist von New Vision, ist Suspiria. Und hier steht drauf, erstmals seit 25 Jahren frei erhältlich. Aber es ist trotzdem gekürzt und das weißt du nicht, wenn du dich nicht auskennst.
Klar, aber deswegen, das meine ich eben, den meisten, ich unterstelle einfach, dass es den meisten Leuten egal ist. Also wenn ich mich so mit Leuten, mit Casual-Filmfans, nenne ich jetzt einfach mal so, unterhalte und sage, oder auch auf Twitter liest man es ja ganz oft, Filme kommen im Fernsehen irgendwie, keine Ahnung, um 20:15 Uhr
Ja,
läuft,
das stimmt.
was weiß ich, irgendwie,
Ein
irgendein
Schwarzenegger, Total
Beispiel,
Recall oder so.
genau, sagen wir Total Recall oder irgendwas, oder Robocop oder so, ne? Die Leute freuen sich dann und man denkt sich immer irgendwie, okay, 20:15 Uhr ist schon mal komplett Quatsch so, ne? Der
Ja.
kann eigentlich gar nicht uncut sein. Es geht schon gar nicht
Darf
vom
auch gar
Rechtlichen
nicht.
her, ne? Darf auch gar nicht. Und die Leute wissen das aber nicht und die gucken es trotzdem. Und das sind einfach so, das ist halt der Unterschied zwischen, schaue ich Filme halt nur so als Unterhaltungsform, so wie ich mir vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, mal eine Illustrierte anschaue oder so, oder irgendeine Zeitschrift von einem Thema, was mich interessiert, oder bin ich halt wirklich Filmgenießer und lege Wert drauf auf eine entsprechende Präsentation, auf Atmosphäre und vielleicht auch auf die Vollständigkeit des Films. Und da gibt es schon Unterschiede. Und ich möchte einfach mal behaupten, dass selbst wenn Netflix irgendwie, klar, ich meine, wenn sie gekürzt und ungekürzt hinschreiben, aber ich meine trotzdem, dass es den Leuten größtenteils egal wäre. Ich glaube nicht, dass so viele richtige Hardcore-Filmfans sagen, okay, ich gucke mir jetzt die Filme auf Netflix oder irgendwas an. Die meisten haben sie ja eh schon in der Sammlung. Und die Leute, die Netflix so holen, so wirklich als Serien und Dings irgendwie, und wenn sie dann Lust haben auf Filme, ich möchte behaupten, denen ist es egal.
Ich glaube auch, dass Netflix und auch Amazon mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viel einfach über die Serien an Wert dazu gewinnt. Und Filme, also so wie ich es benutze, ist es halt tatsächlich einfach immer nur so, na gut, wenn es jetzt zufällig den da gerade gibt, wenn jetzt halt der neue Ghost in the Shell halt da ist und ich habe gerade nicht das Geld, mir den so zu kaufen und ich habe das Prime-Abo, dann gucke ich den halt da. Aber primär geht es mir da auch eher um Serien oder vielleicht mal was entdecken oder halt eine Netflix-Produktion, die es dann halt auch nur auf Netflix gibt. Aber ansonsten würde ich dir da zustimmen, weil ja auch wirklich der Großteil der Menschen, also es gibt ja, Filme ist ja so ein Hobby, du hast ja fast niemanden, der sagt, er guckt keine Filme oder so. Das ist, also jemand, der das so richtig sagt, aber die meisten davon gehen dann halt ja auch vielleicht einmal im Jahr ins Kino und gucken vielleicht im Jahr 10 Filme.
Das kannst du auch übertragen,
Und
auf wenn du es auf Musik überträgst, zum Beispiel. Ja, jeder hört
zum
gerne Musik,
Beispiel, genau.
aber zwischen ich höre im Radio auf dem Weg zur Arbeit Musik oder ich kaufe mir eine Schallplatte, ist halt schon ein krasser Unterschied. Und so ist es halt beim
Ja,
Filme,
genau.
beim Filme gucken auch. Ich hatte ja gefragt auf Twitter, ob die Leute sich eher als Filmsammler bezeichnen, also natürlich gleichzeitig auch als Filmgucker, oder ob sie eher nur Filmgucker sind und keine Sammler. Und da war tatsächlich noch relativ eindeutig, 61% der Leute, das waren auch über 100, sagen, dass sie Sammler sind und 39% würden sich eher als reine Konsumenten bezeichnen. Um mal wieder zurückzukommen, jetzt in den Einstieg ins HD-Zeitalter, hatte ich auch gefragt, mit welchem Medium die Leute angefangen haben, Filme zu sammeln. Und es waren tatsächlich 48% schon in der VHS-Ära dabei, 47% DVD und 5% in der Blu-ray-Ära. Ära. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich. Wie gesagt, ich hatte Filme vorher auf DVD und auch auf VHS, aber ich hätte mich nie als Sammler bezeichnet, so dass ich da den Gedanken hatte, ich möchte jetzt hier eine Sammlung aufbauen an Filmen. Ich habe, wenn ich einen Film sehen wollte, habe ich ihn mir halt gekauft als DVD, aber nicht weiter darüber nachgedacht. Und das ist tatsächlich wirklich bei mir erst, und das habe ich tatsächlich nochmal rausgesucht, dank Amazon Einkaufsverlauf. Im August 2010 habe ich angefangen, Filme zu sammeln, richtig, bewusst eine Sammlung aufzubauen. Da habe ich meinen Blu-ray-Player gekauft, meinen ersten, und auch meine erste Blu-ray, der unsichtbare Dritte, North by Northwest von Alfred Hitchcock. Und da hat es bei mir so richtig angefangen, tatsächlich. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach so, da ich irgendwie aufgrund meines Alters beides, ich brauche immer Sachen von Anfang an. Versteht ihr so, dass man von Anfang an dabei ist? So, ich habe VHS,
Ja.
die ist quasi vor mir geboren, da haben die Leute das schon gehabt, bevor ich es hätte sammeln können. Und auch bei DVD war ich noch nicht so in dem Alter, dass ich das finanziell hätte auf die Beine stellen können. Und bei der Blu-ray, da habe ich selber Geld verdient und da konnte ich von Anfang an dabei sein und hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich zum Beispiel, das wäre jetzt mein erstes Thema zu diesem Punkt, bevor ihr natürlich auch erwähnt, wie ihr, ob ihr gewechselt seid und wie, war natürlich auch dann das Phänomen des Umtausches. Dass du halt zu Hause, das war, hatte ich ja Dominik bei der VS vorhin schon gefragt, aber sind wir jetzt nicht so genau drauf eingegangen. Du hast halt schon, sage ich mal, einen Film wie Rambo auf DVD im Regal stehen und jetzt ist auf einmal eine Rambo Blu-ray da, die dann schärferes HD-Bild hat, eine höhere Auflösung hat, die eine bessere Tonspur hat, die mehr Extras bietet. Und da ist für viele, glaube ich, so der Punkt gewesen, zu überlegen, tausche ich das jetzt noch um? Reicht mir die DVD? Behalte ich die einfach? Oder verkaufe ich die DVDs, hole mir dafür die Blu-rays und so weiter. Erzählt mal, wie war das bei euch? Generell der Einstieg ins HD-Zeitalter und was habt ihr mit eurer bis dato aufgebauten Sammlung gemacht?
Also ich versuche mich mal etwas kürzer zu fassen als bei den vorherigen Sachen jetzt. Für mich war es, also auch um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, Chris, mein Umtausch von der VHS in die DVD-Ära, der war schon allein deswegen unmöglich, weil es viele Filme einfach nicht gab irgendwie. Die meisten Filme, die ich in meiner Sammlung hatte, die gab es nicht auf DVD. Und da sind auch viele dabei, die gibt es bis heute nicht auf DVD oder so. Deswegen hat sich das Thema für mich damals eigentlich nicht gestellt, sondern ich habe halt wirklich wieder von Null angefangen und habe halt die Sachen gesammelt, die es dann gerade, die halt gerade verfügbar waren. So. Und bei Blu-ray war es so, da habe ich relativ spät, ich habe 2011 angefangen mit Blu-rays, als ich mir eine PS3 geholt habe. Weil ich bis dato immer gesagt habe, okay, Blu-ray, ja gut, reizt mich nicht so richtig, hat auch nur einen HD-Ready-Fernseher, also war jetzt eh nicht so der Hit. Also da war ich auch, die kam raus und ich habe halt gedacht, okay, gut, neues Format, irgendwie höhere Auflösung, klingt ganz cool. Im Supermarkt, wenn da irgendwie mal Fernseher angeschlossen waren, habe ich mir die natürlich auch angeschaut und habe gesagt, oh cool, sieht schon geil aus. Aber ich war jetzt nie so, dass ich das jetzt von Anfang an haben musste. Und irgendwann ging es dann halt los, dann habe ich mir eine PS3 geholt. Und dann war meine erste Blu-ray war Shutter Island. Das war der erste Film, den ich mir auf Blu-ray geholt habe. Und dann ab da war das für mich halt einfach nur so ein smoother Übergang irgendwie so. Und man auf Neudeutsch so smooth. Weil ich einfach, ich habe mir da keinen Stress gemacht. So. Ich habe mir die Filme, die mir wirklich am Herzen liegen, wo ich sage, okay, die gucke ich mir im Jahr bestimmt 2-3 Mal an, wenn es hochkommt, die habe ich mir dann auch nochmal auf Blu-ray geholt. Aber bei den Sachen, die ich auf DVD habe und wo ich für mich gesagt habe, okay, da reicht mir die DVD. Gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Da habe ich mir bis heute auch keine Blu-ray mehr geholt. Und wie gesagt, ich habe ganz viele Filme oder ganz wenig Filme nur doppelt und die noch weniger Filme dreifach. Also die kann man bestimmt an 2 Händen abzählen, die ganzen Filme, bei denen ich mehr Editionen habe. Oder ich habe sie dann halt irgendwann mal ausgetauscht, habe dann die DVD verkauft oder sowas. Aber so bei den halt bei den großen Sachen, so bei zum Beispiel bei Rambo. Die habe ich mir mal in England so eine DVD-Box gekauft und den habe ich mir dann auch nochmal auf HD geholt, weil ich die Filme halt regelmäßig schaue. Und da sind noch andere diese? Dabei. Ich hatte die in dieser, die DVD-Box war in so einer Patronenbox drin.
Ja, genau.
Wo dann auch der vierte Teil dabei war. Und die Blu-ray habe ich mir dann, da habe ich mir die US-Blu-ray von Rambo, von John Rambo geholt und dann halt noch diese Dreierbox, die es in Deutschland dann gab, weil die ziemlich cool war mit einem Rambo 1, 2, 3, John Rambo die er dann auch vom...
John ja? Rambo wird nachher noch einen zentralen Punkt dieses Gesprächs einnehmen. Bin ich jetzt schon drauf gespannt.
Okay, zu Recht auf jeden Fall. Aber so, also das war so mein Übergang bis heute eigentlich relativ unspektakulär. Es ist halt einfach, bei mir war es dann einfach nur so, ich habe halt vorher die Filme auf DVD gesammelt und als dann die Blu-ray kam und als ich dann selber die Möglichkeit hatte, Blu-rays abzuspielen, habe ich mir die Filme halt einfach dann auf Blu-ray gekauft. Aber für mich war es nie jetzt so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt Film XY unbedingt auf Blu-ray haben, wenn ich eine gute DVD-Edition hatte. Also da bin ich ehrlich gesagt nicht so.
Wie war das bei dir, Pascal?
Ja, ganz ähnlich eigentlich. Ich habe auch tatsächlich PlayStation 3 habe ich ja übersprungen, beziehungsweise irgendwann dann den Zugang über meinen Mitbewohner gehabt. Die habe ich mir dann manchmal hier rüber geholt. Aber auch jetzt erst mit der PlayStation 4 habe ich dann parallel angefangen. Das klingt so albern, mal mit den Videospielkonsolen dann zu den Filmen, aber das ist jetzt halt mein Blu-ray-Player und seitdem habe ich dann auch, kaufe ich dann Filme jetzt, wenn ich sie neu kaufe, in der Regel auch in HD. Aber ganz viele Filme, die ich jetzt auch noch nachkaufe oder ältere Sachen, die, ja, da reicht mir auch im Zweifel wirklich die DVD. Wenn es halt auch Filme aus den 70ern oder 60ern sind und dann die vielleicht auch damals in was weiß ich, auch klein aufgenommen wurden, wo ich auch dann nicht so den Mehrwert sehe unbedingt. Ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Ich gucke dann mal ein bisschen auch, was da jeweils noch an Zusatzmaterial verfügbar ist und entscheide dann. Aber bei mir gab es halt auch nicht so den Bruch. Also ich habe nicht gesagt jetzt, Blu-ray, wow, okay, krass, jetzt irgendwie DVDs irgendwie alle in die letzte Ecke und jetzt alles nur noch so. Sondern es ist einfach so wie etwas, was dazugekommen ist. So, ich kann mir den auch als Blu-ray kaufen. So fühlt sich das für mich an.
Wie sortiert ihr eure Filme im Regal? Gibt es da bestimmte Vorgaben oder werft ihr einfach alles rein ins Regal? Oder wenn die nach Farbe sortiert, nach Namen, wenn dann nach deutschen Namen oder nach englischen Namen oder nach der Firma, die den Film rausgebracht hat, nach Genre, nach Darsteller, nach Regisseur. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie sieht es bei euch aus?
Sortieren ist so ein ganz leidiges Thema bei mir, weil ich mich nie entscheiden kann, will ich die Dinge jetzt haben irgendwie nach Darsteller, weil dann ist es ja ganz oft so, wenn die Filme von verschiedenen Labels rausgebracht worden sind oder die Rechte bei verschiedenen Firmen liegen, dann hast du ja ganz oft ganz unterschiedliche Designs und dann sieht es natürlich im Regal relativ bescheiden aus, obwohl die Filme eigentlich zusammengehören. Und ich habe es dann so, ich habe die Reihen, die auch optisch zusammengehören, die habe ich zusammenstehen. Arrow DVDs oder Arrow Blu-rays habe ich alle zusammenstehen, weil die im Regal auch schön ausschauen. Aber ansonsten ist komplett Kraut und Rüben bei mir. Ich lege da auch null Wert drauf
Vor allem
auf
nach
Ordnung
Darsteller
außerhalb.
sortiert, wird dann halt, habe ich auch mal probiert. Ich wollte dann so die Schauspieler, wo ich so wirklich fünf, sechs oder mehr Filme habe, zusammenstellen. Aber das fängt dann noch so an, wenn du jetzt zum Beispiel einen Film wie Escape Plan hast. Okay, dann kannst du denn daraus den Übergang machen, von Stallone zu Schwarzenegger zum Beispiel. Aber wenn du sie dann innerhalb dieser Schauspielereinsortierung auch noch chronologisch haben willst, funktioniert das zum Beispiel nicht mehr. Und irgendwann hast du halt mehrere Schauspieler in einem Film und dann haut das halt alles nicht mehr hin. Deswegen habe ich das dann irgendwann auch beiseite gelassen. Also ich mache es so wie du. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch diese Arrow-Sachen zusammen, also wirklich welche, wo von einem Label so eine Kollektion, wo die Filme auch immer den gleichen, wie sagt man, die gleiche Optik haben. Die stehen bei mir auch immer zusammen, zum Beispiel von 88 Films, die Slasher Collection oder von Splendid, die Black Edition oder die Arrow-Film-Sachen. Oder von Turbine, die Digipacks zum Beispiel, die stehen bei mir so zusammen. Dann habe ich sie, stehen meine Special Editions zusammen, nebeneinander. Alle meine Mediabooks stehen zusammen, die Steelbooks stehen zusammen, die DVDs stehen extra zusammen und dann wirklich in einem ganzen Billigregal. Und da habe ich mir auch gesagt, mehr M-Arrays, also normale Softboxen, will ich nicht haben, außer so, dass sie dieses Billigregal ausfüllen. Und die stehen dann halt alle zusammen und darin dann nach Genre unterteilt. So grob, dass du halt Horror, Action, habe ich Komödie und Drama und Thriller, glaube ich, so habe ich es ungefähr unterteilt gehabt und Asia-Filme. Ja, also ich glaube, da kann man sich aber zigtausend Mal, ich könnte es auch jeden Tag theoretisch umsortieren, das Ganze. Ich glaube, es geht, glaube ich, jedem so. Ich fand das mal ganz
Ja.
gut, ich habe irgendwo mal gesehen, da hat jemand wirklich alles zu Hause nach Farben sortiert und es sah irgendwie cool aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du denn da irgendwas findest.
Ich habe das auch gesehen und ich fand es auch tatsächlich extrem hässlich, weil ich finde diese Ästhetik von, also klar, wenn so Editionen ganz definitiv zusammengehören, sieht das cool aus. Aber wenn es so ein bisschen farblich halt so ein ja relativ willkürliches Mosaik ergibt, finde ich, das hat irgendwie mehr Ästhetik als so ein. Also ich erinnere mich an dieses Foto, weil das müsste das gleiche gewesen sein. Da war so ein ganz crazy Farbverlauf im
Ja.
Regal, ne? Der auch noch so diagonal angelegt war. Ja, das fand ich nicht so geil. Zudem halt, ja, wahrscheinlich kannst du dann halt auch knicken. Dann musst du dich erinnern, war das ein weißer, ein roter oder ein grüner Film? Ja.
Ja, also der, ich habe
Achso, ja, wie sieht's bei dir aus?
Sorry, wolltest du noch was sagen, Dom?
Nee, also ich wollte nur noch mal anmerken, also wie gesagt, ich lege auch da ganz, also ich lege da kaum Wert drauf eigentlich, habe ich so bei mir gemerkt. Also ich habe auch teilweise, ich habe ein paar Filme, wie gesagt, zusammenstehen, die Rob Zombie-Filme zum Beispiel, weil es bei denen gerade passt, aber dann hast du halt vielleicht auch bei manchen irgendwie, dann hast du einen der Reihe, der ist nur auf DVD erschienen und den gibt es nicht auf Blu-ray und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, oder umgekehrt vielleicht noch schlimmer, hast du irgendwie fünf DVDs da stehen und mittendrin so ein kleiner, so eine kleine Blu-ray-Hülle und das, also,
Das geht gar nicht.
das, ja, genau, und dann hast du aber wieder das Problem, dann stehen halt wieder die Reihen nicht zusammen irgendwie und dann denke ich mir
Das ist
immer,
auch,
also,
das habe ich
bevor
wirklich
ich mich da jetzt
einmal,
irgendwie,
das habe ich wirklich einmal gemacht, Entschuldigung, dass ich wirklich vollkommen, also ich habe einmal so sortiert, das habe ich aber wirklich nach 2 Tagen wieder komplett zurückgeräumt, dass ich wahllos, wirklich egal, ob das jetzt eine bestimmte Limited Edition war, die größer war oder kleiner war oder Mediabook oder normale Hülle, ich habe alles alphabetisch oder was zu Reihen, also zu Filmreihen zusammengehört, nebeneinander gestellt. Und das sah so bescheuert aus, weil du dann quasi mit dem Finger so rüber gestrichen hast und dann immer so hoch, runter, hoch, runter und so. Das war, sah so hässlich aus. Wirklich. Ich mach's bei mir so, ich würde es so sortieren, wie ich, um wieder auf meine Aussage vom stotter ich heute schon, um auf meine Aussage von vorhin zurückzukommen, die Videothek. Ich mache es so, wie meine Videothek aussehen würde oder angeordnet wäre. So sortiere ich meine Filme quasi.
Ja, das stimmt. Das ist, finde ich auch ganz charmant. Ich weiß gar nicht, kennt ihr James Wolfe?
Nö.
Von Cinemassacre?
Der Name sagt mir was, aber erzähl mal weiter.
Ja, das ist auch der, der ist mal
Cinemassacre kenne
bekannt durch
ich, aber
diese.
der Name sagt mir nichts.
Das ist halt der, der das leitet und der macht, hat, meisten kennen ihn über diese irgendwie Videogame-Nerd-Sachen, aber der hat auch halt eine gigantische Filmsammlung, auch mit noch Videodiscs und allem und der hat sich halt echt in seinem Keller so eine richtig coole Videothek aufgebaut, auch so richtig dann albern halt mit so einem Röhrenmonitor und so einer alten Tastatur, dass er da halt auch alles dann archiviert und so.
Pappaufsteller
Also,
bestimmt auch
das,
noch dazu, ne? So einen geilen, so einen
ja,
Quer.
Pappaufsteller, Captain Kirk, ich glaube, zum fünften Film oder so Pappaufsteller und so alle möglichen
Das ist
Sachen.
geil, ja.
Ist ganz charmant, das kann man sich mal auf YouTube
Oh.
angucken. Der hat auch darüber ganz viel gesprochen.
Leute, ganz kurz, Zum Thema Pop-Aufsteller. Ich hatte mal, und ich könnte mich bis heute irgendwie selbst ohrfeigen, dass ich den kaputt gemacht habe. Ich hatte mal einen original großen Blade-Aufsteller aus der
Boah.
Videothek. Der war wirklich lebensgroß. Also der war so ein Pop-Aufsteller und den gab es bei uns damals in der Videothek, als Blade rauskam. Und den habe ich mir dann gesichert danach. Und irgendwann, wie es so meine Eigenart ist, hat mich mal irgendein Spiel am PC so aufgeregt, dass ich den wirklich in einem Wutanfall dann irgendwie den Kopf abgeboxt habe. Und dann hat mir das halt wirklich 5 Minuten später einfach so leid getan, wie so vieles damals. Und der
Tut
hat auch,
mir leid, Wesley Snipes.
Ja, wer musste auch meine später Oma ins mal, Gefängnis? Nicht du, sondern Wesley.
Der Wesley musste dann ins Gefängnis, ja, wegen anderer Gründe aber. Und meine Oma ist auch mal, weil mein Kinderzimmer war auch unser Esszimmer. Ich hatte kein richtiges Kinderzimmer so als Kind, sondern mein PC und meine ganzen Sachen, die standen alle so in der Hälfte von unserem Esszimmer. Und meine Oma ist dann mal irgendwann bei uns gewesen und läuft dann so in das dunkle Esszimmer und schreit dann auf einmal ganz laut und kam dann irgendwie kreidebleich wieder ins Wohnzimmer und meint dann halt, so wie halt Omas so sind, damals gab es noch keine Political Correctness oder so, meinte dann zu mir, ich habe jetzt gedacht, da steht ein Moor. Und da habe ich gemeint, nein Oma, das ist nur ein Pappaufsteller. Und die war wirklich, da war sie fix und fertig. Und das, also da kann ich mich noch dran erinnern, das war so das Highlight, wenn jemand bei mir in dieses kleine Esszimmer-Zimmer kam, dann war der Aufsteller von Blade natürlich immer ein riesiger Hingucker und der stand da auch wirklich etliche Jahre dann.
Ich hätte
das war aber mein einziger Videotheken-Einfluss-Poster hatte ich dann immer noch, aber der Aufsteller, der war
das wäre doch eigentlich
bis
auch,
heute.
Das wäre eigentlich auch der richtige Job für uns, wa? Wir drei, so eine Videothek. Aber so, dass es sich finanziell lohnt, also irgendwie so,
ja.
dass das Einkommen also geregelt ist, also nicht so, wie es in echt ist. Und das wäre so mein Traumjob. Und dann kommen so Leute rein und können sie was empfehlen. Und dann hast du manchmal so dieses, so wie bei High Fidelity, von wegen mit Musik, nee, das hier Snob haben wir nicht, raus hier aus dem Laden. Oder auch echte Filmempfehlungen und sowas. Und das wäre, glaube ich, so das Richtige für uns. Aber ich hätte halt auch gern so wie du es eben schon gesagt hast, bei dem James Wolfe, so eine richtig schöne... Ja, so ein richtig schönes Heimkino, also nicht jetzt so ein, ich habe ein Heimkino, aber so eins richtig mit schönem Kino sitzen und, ja. und,
Ach so,
und schön groß und dann dazu direkt daneben dann quasi die Heimvideothek. Das ist so eigentlich mein was jetzt Hobbys angeht, mein Traum. Ja, muss man mal schauen,
ja, das ob ist das schon, irgendwann
ich hatte das schon.
Gerade jetzt habe ich jetzt auch so im Kopf, wie du es gesagt hast, dass er dann da noch dann so einen alten Monitor stehen hat mit der Tastatur und so und archiviert und so. Das ist schon, das klingt schon cool.
Ich schicke dir nachher mal, ich schick dir nachher mal das Video, wo er da durchgeht und dann vielleicht kannst du es ja auch im Blogpost noch verlinken.
Ich weiß auch, wenn du meinst, aber ich hatte das tatsächlich schon. Ich habe ja in der Videothek gearbeitet längere Jahre, also von 2003 bis 2005 oder 2006 müsste das gewesen sein. Erst dann wirklich komplett und dann danach, als ich meine Ausbildung angefangen habe, dann teilzeitmäßig, aber ich habe lange Jahre in der Videothek gearbeitet. Also vielleicht, falls es die Leute interessiert, gerne Feedback geben, wenn ihr da mal irgendwie was drüber wissen wollt, dann kann ich da auch mal vielleicht in einer Sonder-Episode oder sowas mal drüber erzählen. Da gibt es sehr, sehr viele interessante und lustige Anekdoten aus der Zeit, in der ich in der Videothek gearbeitet habe.
Musstest du auch dich, hattet ihr auch eine Pornoabteilung?
Ja. Natürlich.
Ah, das ist bestimmt, okay. Das stelle ich mir im Unangenehmsten
vor. Das Unangenehmste tatsächlich, ist, wenn also sie die Horrorfilme mittlerweile, die Horrorfilme oder die indizierten Sachen, die stehen ja immer bei den Pornosachen mittlerweile rum, aber die sind dann immer ja hinter Trennwänden und man schämt sich immer dafür, da reinzugehen, obwohl du nur ins erste Regal zu den Horrorsachen gehst. Und dann kommst du so rein, auf einmal stehen so 5 alte Männer, die dich so angucken und...
Kein Witz, die Pornoabteilung bei uns hat gestunken. Richtig gestunken. Und die war auch abgetrennt nochmal so ein bisschen von den restlichen 18er-Filmen und da hat es anders gerochen als in dem normalen Bereich. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
Bukake-Party?
Ja, wahrscheinlich. Also es hat nach altem Ejakulat gerochen, sage ich jetzt mal.
Oh nein, jetzt muss ich dieser Folge ein E für explizit geben.
Ja, leider. Und ganz kurz noch, kurze Trivia, wenn jemand sich da nicht so auskennt, Videotheken ohne Pornoabteilung waren damals schon eigentlich nicht überlebensfähig. Weil das Hauptgeschäft, was unsere Videothek gemacht hat, war mit der Pornoabteilung. Die Filme waren noch teurer zum Ausleihen als die normalen. Und ich konnte es echt auch wirklich nicht glauben, weil ich ja zu der Zeit, zu der ich dann dort gearbeitet habe, normalerweise nicht in der Videothek war. Aber wenn du dann irgendwie früh keine Ahnung, um 10 oder 11 haben wir mal aufgemacht, dann standen da halt vor der 18er Abteilung so 5 bis 6 Rentner. Und die haben sich dann für, keine Ahnung, 20, 30 Euro Filme ausgeliehen. Also halt so... keine Ahnung, 10, 15 Stück und haben die dann manchmal am nächsten Tag, manchmal am selben Tag wieder gebracht und haben die nächsten 15 mitgenommen.
Fass.
Das habe ich schon so oft gehört, ne? Aber ja, ja. Wer weiß, ob die sich die dann überspielt haben, aber ich verstehe es nicht.
Ich weiß auch nicht, was die damit gemacht haben, aber es war auf jeden Fall, also du hast wirklich gemerkt, dass die Porno-Filme am Wochenende natürlich weniger, aber so unter der Woche gerade so, wenn dann die Rentner und so kamen, da hast du wirklich gemerkt, wo die Videothek eigentlich ihre Kohle macht, weil die paar Filme, die wir unter der Woche verliehen haben, so verglichen jetzt mit zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie irgendein Feiertag anstand oder wenn jetzt Wochenende war oder so, das konntest du eigentlich in der Pfeife rauchen. Vormittags kamen kaum Leute irgendwie, die waren dann alle erst Mittag, Nachmittag, abends und da halt auch wenige und die meisten kamen halt so Donnerstag, Freitag, Samstag war dann immer der große Tag, da war die Videothek eigentlich immer voll und halt so die typischen Wochenendausleiher, ne? Aber ja.
Ja. Wo Chris gerade High Fidelity gesagt hat, es fällt mir auch noch gerade diese ganz tolle Szene ein, wenn er dann John Cusack da seine CDs sortiert und dann der andere kommt und ihn fragt, wie er sie sortiert, weil wir eigentlich ja noch auch bei dem Thema waren, ja. Ich muss ja noch kurz was zu sagen. Und dann meint er halt so irgendwie nach Alphabeten, so nein, chronologisch.
Ja,
das fand ich auch ganz cool.
Habe ich das sogar mal gemacht, aber ich hatte es auch mal mit CDs, glaube ich, gemacht, aber das funktioniert irgendwann nicht.
Ach nee, ich finde das auch. Es ist sowieso ein ganz schwieriges Thema. Also einerseits muss ich noch mal kurz Disclaimer. Ich habe mit Sicherheit auch die mit Abstand kleinste Sammlung, aber ich bezeichne es trotzdem als Sammlung, weil es sind ein paar hundert Filme, aber ich bin da halt jetzt noch nicht so dazu gekommen, die so weit auszuweiten, wie ich es gerne hätte. In dem Sinne, das Sortieren ist halt bei mir auch, weil ich jetzt gerade aber trotzdem einen Regalmangel habe, habe ich viele Stapel, mache mir aber schon immer Gedanken für die Teile, die ich sortiere, wie ich das mache. Und was ich halt auch schwierig finde, ist zum Beispiel, ich finde so manchmal gehören zum Beispiel Filme zusammen, weil das für mich Regisseurfilme sind, dann gehören Filme zusammen, weil das einfach meinetwegen jetzt Splatter oder irgendwelche spezifischen Genre, Untergenres sind, gehören deswegen zusammen. Oder manchmal ist es halt einfach nur, hätte ich gern diese Filme zusammen wegen dem Schauspieler. Ganz schwierig, aber ich würde zum Beispiel ungern jetzt, wenn ich so viele Filme zu sortieren hätte, jetzt alle Tarantinos dann in das jeweilige, der kommt nach Western, das ist ein Gangsterfilm, sondern die hätte ich halt gerne alle zusammenstehen. Und ja, das finde ich dann, es ist insgesamt schwierig. Und auch die Lynch-Filme oder solche Sachen, wo man halt eher hinter dem Regisseur her ist. Ich habe dann da primär so ein, ja, irgend so eine krude Mischung, sodass ich halt, solange ich den Überblick noch behalten kann, immer weiß, wo ich wo gucken muss und so funktioniert das dann für mich. Ich weiß aber nicht, ob man dann nicht doch irgendwann mal, also klar, wenn es nachher Videothekenausmaße hat, dann muss man schon so ein System haben, wo man weiß, der Buchstabe oder das Genre, dann gehe ich dahin und suche dann dort nochmal nach dem Buchstaben oder je nachdem.
Ist hier ganz kurzer Exkurs noch an der Stelle, weil du gerade erwähnt hast, Regisseurfilme, Pascal, der größte Betrug für Sammler war doch Kill Bill, oder? Kill Bill kam ja damals, als der rauskam, da war ich im Kino, war total begeistert, habe mir den auch auf 6 oder 7 verschiedenen DVDs, die alle gleich waren, irgendwie geholt, weil ich so verrückt war. Einer der wenigen Filme, die ich mir mehrfach gekauft habe. Und da gibt's ja bis heute, jetzt mal so ein paar vielleicht asiatische Versionen oder sowas dann außen vor, gibt's ja bis heute keine wirkliche Sammleredition mit Bonusmaterial oder so. Ich meine, Audiokommentare macht Tarantino ja eh so gut wie nie. Aber da hat er einfach die Leute mal derbe beschissen irgendwie um Bonusmaterial, weil er war ja auch bei den ersten DVD-Veröffentlichungen war kaum Bonusmaterial, dann kam die Blu-ray-Ära und jeder hat gedacht, okay, jetzt haut er vielleicht da nochmal was raus, dann sollte ja diese Whole Bloody Affair-Version irgendwann mal veröffentlicht werden, wo er dann beide zusammenschneidet, und dann haben alle gesagt, okay, dann kommt bestimmt da mega Bonusmaterial, aber irgendwie kam da nie mehr was.
Aber er interessiert sich ja auch, glaube ich, nicht so sehr für den Heimkinomarkt. Ne? Ich glaube, er ist ja auch noch einer von denen, der sagt, das gehört ins Kino. Und natürlich ist es dann wichtig, dass man die irgendwie noch später nachholen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass er da gar nicht so hinterher ist, dass ihm das relativ lax ist.
Aber
es
ist ein guter Punkt, Dominik.
Ich glaube aber, dass da Miramax nochmal... Also mich hat das stimmt, was du sagst, Pascal. Er legt ja überhaupt keinen Wert auf digital und auf Blu-ray und auf alles das Ganze. Das geht ihm ja komplett am Hintern vorbei. Aber ich hätte halt gedacht, dass Miramax oder die Weinstein-Brüder dann irgendwann mal sagen, okay, Tarantino in allen Ehren, aber der Film ist halt so groß, wir hauen da jetzt nochmal irgendwie was raus, völlig egal, weil da existiert bestimmt genügend Material, bin ich überzeugt davon.
Das ist eine passende Aussage von dir, ein guter Gedanke von dir, Dominik, weil ich auch diese Frage auf Twitter gestellt habe. Wie wichtig sind euch Extras und Bonusmaterialien bei einer Blu-ray oder DVD? Nur 19% der Leute haben gesagt, sehr wichtig. 59% haben gesagt, schön, wenn sie da sind, 17% egal und 5% uninteressant. Ich bin tatsächlich auch so, ich freue mich immer, wenn Bonusmaterial drauf ist, aber wenn ich dann einen Film gesehen habe, dann denke ich so, ach, jetzt aber auch noch nur 2 Stunden Bonusmaterial gucken, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dann gucke ich es meistens wirklich ganz, ganz selten. Wirklich erst so, wenn ich einen Film 2. Mal gesehen habe, dann greife ich irgendwie erst auf das Bonusmaterial zurück. Audiokommentare nutze ich öfter, aber so rein diese ganzen Making-ofs, gerade die bei neueren Filmen sind es ja wirklich eigentlich reine Werbematerialien, wenn man so will. Da ist ja nichts Kritisches bei. Oder so.
Ich habe mit Schauspieler XY gearbeitet, das war ganz toll, der Regisseur war ganz toll, wir hatten ganz viele Möglichkeiten, uns zu entfalten, es war schon immer mein Traum, mit dem zu arbeiten. Der Film ist ganz besonders awesome und großartig und eine ganz tolle Erfahrung für alle und ich hoffe, er gefällt euch und so gut. Ihr habt so viel Spaß dabei, ihn zu schauen, wie ich ihn hatte zu machen und
Wenn ihr mich in 3 Monaten fragt, dann werde ich das alles wieder widerlegen,
weil
das
alles scheiße. Genau, weil dann habe ich mich zwischenzeitlich über die Tantiemen mit dem Regisseur gestritten und was weiß ich.
Meine andere Frage, was ich mir auch als Thema noch aufgeschrieben habe, der sogenannte POS, der Pile of Shame. Wie ist es bei euch? Ihr schaut ihr Filme sofort, wenn ihr sie gekauft habt? Oder kann es auch mal sein, dass sie so auf einem kleinen oder etwas größeren Stapel erstmal landen und ihr euch dann schon wieder längst neue Filme gekauft habt, bevor ihr die anderen geguckt habt? Und dann so wie ich, der heute tatsächlich sich bei Letterboxd eine Watchliste gemacht hat mit all seinen Filmen, die er besitzt, aber noch nie gesehen hat und ich gerade mal die Hälfte der Regale durchgeguckt habe und jetzt schon bei, es ist fast schon peinlich, 400 bin.
Wow, das ist nicht schlecht.
Und gibt es sowas bei euch auch, vielleicht in kleinerem Ausmaß?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann das, glaube ich, recht schnell abhaken, auf jeden Fall. Ich mache das, Filme kaufen ist bei mir so eine Mischung aus so Kuriosität, einfach Sachen entdecken wollen, dann Sachen kaufen, wo ich weiß, dass ich den unbedingt sowieso noch gucken möchte. Und auch tatsächlich, das wollte ich eigentlich auch eben nochmal erwähnen, so ein bisschen, wie heißt das, wenn man in der Kirche für seine Sünden bezahlt hat? Nachlass, Ablass? Ablass bezahlen, glaube ich.
Ne? Kirchensteuer? Ablassbrief war damals von Martin Luther, dieser Freibrief, der einen von den Sünden freikauft.
Ach so, ja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann immer, also ich hole mir halt auch viele Filme jetzt einfach nach, weil ich sie halt einerseits dann haben möchte und ja, auch gleichzeitig so ein bisschen diese, wie gesagt, Spindelära, auch so ein bisschen und quasi mein Gewissen da ein bisschen reinzuwaschen. Teilweise dann auch Filme, die ich einfach nur der Vollständigkeit habe, nochmal hole und die ich dann vielleicht gar nicht erstmal direkt gucke. Und ja, der Stapel dann, weil ich halt auch, ne, man holt sich erstmal die Filme, das ist dann ja oft mal in so einem Rutsch, dann gibt's irgendwie 3 für 2 auf Amazon oder wo auch immer, oder wie auch immer man dann unterwegs ist auf einer Börse oder so. Und ja, der ist aber nie so extrem, weil ich schon gucke, dass ich jetzt nicht übertreibe, auch bei Comics, Büchern und bei Videospielen ist es komplett ausgeartet, das muss ich zugeben, aber bei all diesen Sachen, die man liest oder guckt, versuche ich das in einem vernünftigen Rahmen zu haben, weil ich sonst das irgendwie auch blöd finde, so, dann habe ich immer so, dann, ich fühle mich dann so ein bisschen, das ist nicht so richtig meine Sammlung, weil ich sie ja nur bezahlt habe, so gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, wenn das zu krass wird, also quasi, wenn ich jetzt sage so, ich brauche jetzt eine Filmsammlung und ich bin sehr reich, kann ich mir ja auch 20.000 Filme kaufen, dann habe ich eine große Filmsammlung, aber das macht mich ja nicht irgendwie zu einem Filmsammler. Ob das
mal ein Mensch gemacht hat, dass er, sagen wir mal, in irgendein Pendant des Mediamarktes gegangen ist und gesagt hat, ich nehme die ganze Filmsammlung mit. Das interessiert mich mal. Weil das wäre das Erste, was ich machen würde, wäre ich Milliardär also auf einmal.
Ich glaube, gerade bei Stars oder so, die selber Schauspieler sind, die werden wahrscheinlich, also die werden es nicht selber machen, aber ich habe schon von vielen gehört, irgendwie, das war damals bei MTV Cribs zum Beispiel, da hat man ja immer so den Einblick in Anführungszeichen in die Starhütten bekommen und ich glaube schon, dass da viele, gerade so von den Schauspielern her oder sowas, dass die fast komplett vollständige Filmsammlungen haben. Die werden dann halt einfach irgendwie ihrem Manager oder irgendwas sagen, kümmere dich mal drum, dass sämtliche Filme, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, aktuell in den letzten 10 Jahren rausgekommen sind, dass ich die alle irgendwie daheim habe und dann, es ist ja kein Problem, wenn Geld keine Rolle spielt, dann hole ich mir halt jemanden, der die für mich besorgt.
Aber das finde ich dann noch schlimmer. Also wenn es nicht mal durch meine Hände gegangen ist, wenn ich nicht mal selbst irgendwie so für jeden Film einzeln mal die Entscheidung getroffen habe, dass ich den haben möchte, dann fühlt sich das echt an, als ob ich mir einfach nur irgendwas kaufe. So, das ist ja, in manchen Fällen ist das ja auch vielleicht legitim, wenn man jetzt sagt, ich brauche das oder so. Aber dann fühlt sich das ein bisschen, glaube ich, für mich wie ein Fremdkörper anfühlen.
Das ist halt Statussymbol dann für viele auch, ne? Gerade so auch ja, Elektronik, okay. Heimkino und sowas ist ja für viele auch Statussymbol. Das ist ähnlich wie ein Auto. Viele Leute haben ein Heimkino mit 5:1 Surround-Anlage und dann holen sie sich raubkopierte Filme irgendwie. Und du sagst dir, na, warum hast du denn hier eine riesengroße Anlage samt teurem Player, wenn du dir eh nur Raubkopien anschaust? Ja, nö, habe ich halt. Und dann denke ich mir, okay, eigentlich für den Arsch. So, ne? Aber Ich weiß, was du meinst, ja. Und also bei mir, um zum Thema Pile of Shame zurückzukommen, der ist auch da auf jeden Fall. Ich glaube, den hat jeder, weil ich mir sehr oft auch Filme kaufe, wenn sie gerade rauskommen. Gerade so Arrow ist so wieder ein Beispiel. Da gibt es ja mittlerweile auch Editionen, die relativ schnell vergriffen sind.
Ja.
Und die holt man sich dann halt. Zum Beispiel das Ding habe ich jetzt erst vor kurzem wieder gesehen. Den habe ich mir natürlich jetzt auch vorbestellt, weil den habe ich auch bis heute nur auf einer DVD. Ich habe noch keine einzige Blu-ray oder irgendwie eine andere Version von das Ding, also von dem Remake von John Carpenter rede ich jetzt. Und den habe ich mir dann auch gleich bestellt. Aber ob ich mir den direkt anschaue, wenn ich den dann bekomme, weiß ich jetzt auch nicht. Es kommt eigentlich recht selten vor, dass ich mir Filme kaufe und sie direkt dann danach angucke. Da müssen es dann wirklich schon Sachen sein, die ich noch nie gesehen habe. Zum Beispiel jetzt bei so vielen 80s-Sachen, die ich mir hole, hole ich die direkt, die schaue ich meistens direkt, weil ich da einfach Bock drauf habe. Aber so neuere Sachen oder so, wenn ich die gerade erst im Kino geguckt habe, dann liegen die auch immer erstmal. Und dann habe ich die auch immer erstmal auf einem Stapel. Oder auch so Filme, die ich mal wieder gucken will, die lege ich mir meistens da auch mit drauf, auch wenn ich die vielleicht schon gesehen habe. Aber mehr als so, ich sage jetzt mal maximal 10, 15 Filme habe ich dann nicht. Aber ich habe auch bis heute Filme in der Sammlung, jetzt keine 400 wie Chris, aber vielleicht bestimmt schon auch so 10, 15, 20 Stück, die ich bis heute nicht gesehen habe und die teilweise auch noch eingeschweißt sind.
Ja, okay, das ist noch schlimmer, das habe ich nicht.
Du packst sie erst aus und guckst sie dann nicht.
Ja, aber es wird noch freakiger. Neben diesen mindestens, ich bin ja noch nicht durch beim Durchstöbern, 400 Sachen im Pile of Shame, habe ich tatsächlich auch noch ein paar spezielle Angewohnheiten, was die Filmsammlung angeht. Zum einen tausche ich sofort jede blaue Hülle, jede blaue Blu-ray-Hülle gegen eine schwarze Blu-ray-Hülle aus. Blu-ray-Hülle aus. Jede. Sofort.
Hast du neulich mal erzählt, ich konnte es nicht glauben, aber du hast ja dann Fotos geschickt.
Ja, weil ich das Blau einfach vollkommen unästhetisch finde. Das hat so, ja klar, das Ding heißt Blu-ray, aber die Hüllen,
Das passt auch voll
diese
gut.
blauen Hüllen sind einfach so mega hässlich, finde ich. Und weil sie auch so halb durchsichtig immer so sind, ich finde es furchtbar. Und schwarz sieht so richtig schön edel aus und das passt auch so, muss halt schwarz sein. Weiß ich auch nicht, aber es ist ein bisschen freaky, ich weiß.
Was machst du dann mit den blauen Hüllen?
Die tausche ich. Also ich behalte immer ein paar, weil falls ich dann doch mal einen Film verkaufe, verkaufe ich dann natürlich die in blauen Hüllen dann wieder zurück, gerade auch wenn ich es bei Rebuy oder so verkaufe. Und ich habe einen gewissen kleinen Stand an blauen Hüllen immer da und den Rest werfe ich weg. Ist halt Plaste, ne? Aber es wird noch besser, ich drucke manchmal auch eigene Cover aus. Das hat zum einen natürlich den Grund, dass hier auch für uns relevant ist, das hatte ich auch noch gefragt auf Twitter. Und zwar. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Genau, Wendecover. Wir haben ja in Deutschland, Dominik hat das vorhin ja auch schon mal so beiläufig ein bisschen erwähnt, die FSK, die irgendwann Mitte der 2000er angefangen hat, ihre Logos nach irgendwelchen neuen Jugendschutzbestimmungen groß auf Medienprodukte raufzudrucken, sprich auf DVDs, auf Videospiele, auf Blu-rays, was auch immer, teilweise auch auf CDs. Und ganz am Anfang, zum Beispiel der Blu-ray-Ära, gab es zum Beispiel noch nicht diese Wendecover. Das heißt, du hast das Covermotiv auf der einen Seite mit dem FSK-Logo und auf der anderen Seite nochmal ohne FSK-Logo. Das war ja am Anfang nicht so. Es ging ja so weit sogar, dass teilweise auf Steelbooks feste FSK-Logos aufgedruckt waren. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber war tatsächlich so. Und manchmal ist auch einfach so viel Werbung drauf auf so einem Covermotiv. Da ein Spruch, da noch ein Sticker und also ein aufgedruckter Sticker. Und manchmal sind die Motive auch so hässlich, dass ich mir sage, nee, es gibt im Internet so viele talentierte Künstler, die alternative Cover-Artworks anbieten, gerade immer diese gezeichneten Sachen, dass ich mir da teilweise dann auch selber welche ausdrucken lasse und sie austausche. Weil das ist halt schon eine gewisse Ästhetik fürs Regal auch, weil ich ja teilweise, das werde ich dann vielleicht auch mal verlinken im Blog, ich habe zum Beispiel die Emerys so ganz normal nebeneinander stehen, aber davor sind fünf Stück, die dich angucken quasi mit dem Covermotiv, so wie in der Videothek zum Beispiel. Und wenn du da ein geiles Cover-Artwork hast oder sowas, gibt doch gar nichts Geileres. Das ist quasi wie ein Mini-Poster im Regal. Aber ich glaube, das ist vielleicht etwas freaky. Ich weiß nicht, ob es noch irgendjemand macht. Aber sonst würde es ja diese alternativen Cover nicht geben, wenn das nicht andere Leute auch machen würden. Aber ihr macht es wahrscheinlich nicht, oder?
Nö.
Habe ich noch nicht gemacht,
Ich
nee.
habe es einmal gemacht für
Aber.
Evil Dead 2, weil sie da dieses, da habe ich die Kinowelt-DVD damals gehabt. Das war auch eine der Heinz und Bolek indizierten Ordner-DVDs, die ich mir damals habe kaufen lassen. Und da fand ich dieses Cover auch schön. Und da habe ich es mir damals ausgedruckt und hab's, das habe ich auch bis heute noch. Die DVD habe ich noch und das ist bis heute noch drin. Bestimmt auch schon 10, 12 Jahre alt, mindestens.
Ich finde es aber nicht so abwegig. Also ich mache es jetzt nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das. Ja, also ich sehe schon den Sinn dahinter. Und auch gerade wenn du halt, ne, wenn man jetzt die Filme so hat, dass man das Cover vielleicht nur in dem Moment im Jahr sieht, wo man den einmal kurz reinlegt, weiß ich nicht. Aber wenn du es halt so machst, dass du es halt auch, ne, wie manche Leute auch gerne mit Schallplatten machen, dass man die irgendwie einrahmt oder dass man das halt so ein bisschen auch zur Verschönerung der Wohnung macht, dann ergibt das ja maximal Sinn.
Ich habe aber eine andere, ich habe eine andere weirde Obsession, weil du auch gerade gesagt hast, Wendecover, Chris. Ich wende die immer sofort, die Cover, als
Ja, ich
allererstes,
auch.
weil ich diesen FSK-Flatschen so furchtbar finde. Aber so furchtbar ich diesen FSK-Flatschen finde, so geil finde ich das Logo von der britischen BBFC. Ich weiß nicht
Ja.
warum, aber ich dieses Logo, wenn das irgendwo drauf ist, je größer, je besser. Ich würde das auch nie irgendwie verdecken. Ich freue mich über jeden UK-Film, den ich habe, wo dieses Logo drauf ist. Weil ich habe, es ist ganz komisch, ich habe damals, das muss ich ganz kurz erzählen, ich habe damals, kennt ihr Kingpin für den
Ja.
PC, das Spiel aus den 90ern?
Ja. Oh
Das
Gott.
brutalste Spiel aller Zeiten. Also so ist es zumindest damals beworben worden.
Ich glaube
War so ein
nicht.
Gangster First-Person-Shooter, war nicht besonders gut, war aber auch nicht besonders schlecht, also konnte man spielen und war halt sehr, sehr brutal. Und das habe ich mir damals von meinem Opa zum Geburtstag schenken lassen. Und das gab es damals ganz komisch in unserem Bahnhof, in unserer Bahnhofsbücherei gab es damals PC-Spiele und die hatten Kingpin als PC-Spiel. Was das in der also in so einem Bahnhofskiosk gemacht hat, keine Ahnung, aber es gab es halt. Und da bin ich dann mit meinem Opa hingefahren und der hat mich dann gefragt, was ist denn das? Und ich habe gesagt, ja, das ist halt was zum Lernen und so. Wie man es halt so macht. Und dann hat er mir das gekauft und da war, das war irgendwie, damals war das ja auch noch, gab es ja auch oft internationale Versionen, die dann einfach auch für Deutschland noch ein bisschen geändert wurden, aber da war dann halt auch dieses BBFC-Logo drauf und auch bei ganz, ganz vielen anderen Sachen aus der Zeit und ich glaube, ich verbinde mit dem Logo auch irgendwie immer so, das waren halt so die Uncut-Filme, so. Wenn man sich damals so Filme gekauft hat und da war dieses Logo drauf, dann konntest du in 99,9% der Fälle davon ausgehen, das Ding ist uncut, was ja bei dem Deutschen ab 18 oder freigegeben ab 18 Jahren, wie es damals noch hieß, war das ja nicht unbedingt der Fall. Da hieß es ja nicht auch in den meisten Fällen nicht unbedingt auch, dass es ungekürzt ist.
Ja.
Und deswegen, also ganz komisch, dieses Logo, ist aber das einzige Logo, zaubert mir jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht, wenn ich es sehe.
48% unserer Twitter-User sagen, Thema Wendecover absolut notwendig. 34% sagen, ist ein nice to have. Und 18% sagen, egal. Aber beim Wendecover sind wir ja jetzt auch gerade bei einem guten Punkt, um mal über Sachen zu reden, die nervig sind oder die schlecht sind am Filme sammeln. Und ich hatte ja schon mal in einer der letzten Episoden erwähnt, diese Thematik. Pascal, du erinnerst dich vielleicht, diese wattierten Mediabooks von Freitag der 13., die ja dann in unterschiedlichen, also es kam ja ursprünglich, also vom Label 84 Entertainment, die Teil 2 von Freitag der 13. und Teil 8 raus, in der Auflage von 4000 Stück, war alles schön und gut, war lange verfügbar, konntest du bis vor ein paar Wochen noch auf jeder Börse und überall kriegen. Und dann kamen die anderen Teile raus, die dann plötzlich nur noch eine 2000er Auflage bekommen haben und die super schnell weg waren und zwischenzeitlich mega teuer waren. Ich habe ja auf der Filmbörse auch die nicht bekommen und musste sie dann bei Amazon noch für einen noch relativ geringen Aufpreis, aber immerhin auch fast 50 Euro kaufen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass das Presswerk damals Fehldrucke gemacht hat und deshalb nicht die komplette Produktion ausgeliefert werden konnte. Und jetzt erst, nachdem Leute teilweise 150 Euro für einen Film ausgegeben haben, jetzt erst die nächste Charge da ist und plötzlich war es bei jedem Händler wieder für den normalen Preis erhältlich und verfügbar.
Boah,
Und
sowas ist halt mies, ey.
aber weißt du, aus Händlersicht, natürlich, das sind alles auch Kapitalisten, die sagen sich, okay, wir können jetzt die Sachen, die sind ja scheinbar weg, die paar, die wir noch haben, verkaufen wir für 80 Euro. Und das ist egal, wir sagen nicht, dass dann in 2 Wochen noch eine neue Charge kommt. Aber dass der Anbieter, der Publisher selbst da komplett drüber schweigt, obwohl er das von Anfang an wusste, das ist schon ein bisschen mit einkalkuliert. Und da muss ich auch sagen, das ist dann wirklich so, dass irgendwann die Leute dann auch irgendwann maßlos ausgenutzt werden. Es gibt auch jetzt wirklich so mittlerweile kleinere Anbieter, die Mediabox rausbringen, die dann wirklich jeden Scheißfilm in 10.000 Cover-Varianten teilweise jetzt für einen Startpreis von 50, 60 Euro jetzt schon anbieten. Und da
Ja.
irgendwann muss man dann auch mal sagen, Leute, wir müssen dann auch geschlossen sagen, wir kaufen den Scheiß jetzt nicht, weil sonst raffen die das irgendwann nicht, dass die einzigen Kunden, die sie haben, irgendwann auch damit vergrault werden, weißt du?
Also ich musste ganz ehrlich sagen, so diese ganzen, mittlerweile gibt es die auch alle auf Amazon, so diese Buchcover und sowas, ne, von etlichen Filmen. kommen ja ganz, ganz viele Filme jetzt auch in diesen ganz vielen verschiedenen Variationen raus, dann als Steelbook, auch teilweise ja totale Nischenfilme. 84 Entertainment fällt mir da ein, so als Publisher, ne? Oder du sammelst die ja, glaube ich, mehr, du kennst da, glaube ich, noch ein paar mehr irgendwie auswendig.
84 Entertainment ist oder NSM, das sind so diese
NSM,
Standard-Ausbrüche, aber
genau.
es gibt jetzt auch viele, sag ich mal, kleinere, zum Beispiel X-Rated, die halt diese Eurocult, also die ganzen Jalli rausbringen zum Beispiel, oder diese Polizeifilme, oder Wicked Vision, die jetzt zum Beispiel so diese ganzen Dracula-Filme und sowas alles rausbringen. Also.
Ist das X-Rated noch von Andreas Bethmann? Macht er das noch? Weil der hat ja früher auch schon X-Rated, also unter dem Label X-Rated gab es eine Zeitschrift und
Ich
so
weiß
eine
nicht, ich glaube, das hat nichts.
Horror-Splatter-Zeitschrift
Ich
und.
glaube, das, also die Zeitung gibt es immer noch, aber das Label hat damit nichts zu tun, glaube ich.
Okay. Also da muss ich sagen, aus der Welt bin ich halt komplett draußen so. Weil wenn ich mir das anschaue und wenn ich dann sehe, was die Filme kosten, ich habe halt so ein, für mich persönlich so eine Höchstgrenze, die ich eigentlich nur überschreite bei Sammlereditionen, wenn es halt wirklich sowas wie jetzt nochmal Arrow zu nennen, da überschreite ich es häufig, aber das sind dann halt auch mehr Filme drinnen. Aber für einen einzelnen Film würde ich ganz, ganz wenig, in ganz, ganz wenigen Fällen mehr als so 20, 25 € ausgeben für eine Edition, egal was für eine, weil mir das einfach dann zu viel ist. Und die einzige Ausnahme, die ich jetzt vor kurzem gemacht habe, war eben Evil Dead, weil das halt was ganz Besonderes war, dass die jetzt endlich in Deutschland erhältlich ist. Da habe ich mir diese VHS, also
Genau, diese
Buch-VHS-Version geholt,
Ultimate
ne?
Edition, ne?
Ultimate Edition, genau.
Ja.
Aber ansonsten bin ich da komplett raus, weil mich einfach die Cover reizen mich schon, weil ich finde diesen VHS-Look
Ja.
wirklich richtig geil. Und das ist ja auch, die spielen ja auch bewusst damit. Die sagen ja so, wir bringen die Filme so raus, wie ihr sie aus der Videothek kennt. Oder
Genau.
wie ihr sie vielleicht nicht kennt, aber so wie ihr sie vielleicht in Erinnerung habt, wenn ihr sie irgendwo seht oder so. Und damit machen die ihre Kohle. Aber das rechtfertigt halt für mich keinen Aufpreis von, keine Ahnung, 30, 40 € für einen Film,
Ja, das ist
der dann
halt das Problem.
in der M-Ray rauskommt und für 8 € im Mediamarkt steht. Und dann hole ich mir den halt lieber da, ne?
Irgendjemand hat halt irgendwann mal gesagt, so, das kostet jetzt 30 € und alle haben dann mitgemacht. Das ist halt das Problem, glaube ich, dabei, weil die Produktionskosten, ich meine, was ist da drin? Das ist ein etwas härteres Cover. Da ist eine Blu-ray drin. Also, das sagen wir mal, wir haben dann ganz normal unseren Wert von, sagen wir mal, 15 €. Da ist eine DVD drin. Die hat jetzt keinen großen Mehrwert. Die kostet 1 € oder 2 € im Presswerk, wenn überhaupt. Und dann hast du einen Buchanteil, sprich, das sind irgendwie so, sag mal, 10 bis 25 Seiten an Heftpapier und dazu noch der Druck. Aber das sind, ich sag mal, 20 € wäre im Rahmen, ist vollkommen okay. Da soll ja auch jemand Geld dran verdienen. Das ist ja auch trotzdem immer noch der Sinn der Sache des Veröffentlichers. Aber 30 € für sowas, und da gibt es halt schwarze Schafe bei. Wir können jetzt ja mal aufs Thema Mediabook eingehen für einen Moment. Da gibt es dann halt auch so gerade die größeren Labels. Die kleineren, denen mache ich gar nicht unbedingt den Vorwurf. Die geben sich wirklich Mühe. Da sind auch für die Textteile sind dann auch wirklich auch zum Beispiel unser Professor Dr. Stiegelegger, der schreibt da ja auch öfters die Booklets für oder macht die Audiokommentare. Da werden auch Leute herangezogen, die auch Ahnung haben. Und das liest man dann auch gerne. Das ist interessantes Zeug. Und das ist alles okay. Aber gerade die etwas kleineren Labels, ich weiß, kann mich zum Beispiel erinnern, um jetzt mal zwei Sachen aufzuführen, die jetzt da unglücklich gelaufen sind. Zum Beispiel, jetzt muss ich kurz überlegen, war das Sony? Wer hat The Day After Tomorrow rausgebracht? 20th Century Fox, ne? Genau, Fox war's. Fox hat letztes Mal, es wollte auf dem Mediabook-Wahn aufsteigen letztes Jahr und hat zu The Day After Tomorrow. Edward mit den Scherenhänden und wie heißt denn der Gentleman, bla bla bla, mit John Connery, dieser
Ein Offizier und Gentleman.
nee, diese, Mann, wie heißt denn dieser Film mit
Ach, mit
dem
John, Quatsch, nicht mit John Connery.
Sean Connery?
was?
Egal.
Nee, diese, wo da berühmte Leute aus der Geschichte dabei sind, diese.
Ach, League of Extraordinary Gentlemen.
Genau, den Film.
Ach, oh
Und
Gott.
diese haben sie als Mediabook rausgebracht, irgendwie so mit 4 Seiten Booklet, ganz schlecht zusammengebunden, alles fällt halb auseinander und zack, 30 €. Und weißt du, du hast halt den Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel, sag mal, ein 84 Entertainment oder ein NSM, das sind halt Filme oft, die indiziert, gut, 84 jetzt nicht, aber viele andere, NSM zum Beispiel, das sind halt Filme, die indiziert sind und beschlagnahmt sind. Und um die irgendwie die Lizenz rauszubringen und so weiter mit der geringen Auflage, muss es halt auch ein Stück Geld kosten. Aber wenn wir jetzt von Filmen reden, wie jetzt eben angekündigt, diese The Day After Tomorrow, das ist ein Film, der ist ab 6 oder so. Der kostet ganz normal 5, 6 Euro als Blu-ray. Davon so eine Mediabook-Auflage für 30 Euro auf den Markt zu werfen, das ist schon eine Frechheit, wirklich. Oder anderes Beispiel, Studio Kanal, kennt auch jeder, bringt viele tolle Filme raus, sei es Total Recall, was auch alles mögliche in vielen Genres, auch die Arthouse Collections, alles super. Und auch die sind auf dem Mediabook-Wahn aufgesprungen und da sind dann halt mal irgendwie so 4 Seiten Booklet mit 3 Bildern drin, ohne Text und sowas, mit vielleicht einem Filmzitat drin und davon wollen die auch 30 Euro haben. Also das ist halt wirklich so, Mediabook ist toll, wenn sich der Publisher Mühe gibt und da auch wirklich auch Leidenschaft reingeflossen ist, aber bei den Sachen, wo es das nicht ist, muss ich wirklich auch mittlerweile sagen, passe ich auch immer öfter.
Das ist, glaube ich, auch generell auch in der Unterhaltungsindustrie halt ein Trend, der die letzten 5 oder vielleicht noch mehr Jahre halt so Einzug gehalten hat, auch bei Videospielen und auch bei Musik. Was es für krude Deutsch-Rap komische Collectors Editions gibt, wo irgendwie nur Scheiße drin ist.
Ich meine, was soll denn das in der neuen? Nichts gegen,
aber die kaufen das halt.
Gegen Leute Flair, kaufen das. Aber im Flair-Puffer? Hallo?
Ich weiß es auch nicht.
Hat halt ein gewisses Flair.
Danke. Aber es gibt ja Leute, die kaufen den Kram und das hat wohl irgendwas. Ich kaufe ja auch, also na, aber dann immer gucken, ob es irgendwie cool ist, halt so. Weil, gerade wo jetzt die halt, der Trend ja halt von den eher sowieso boxartigeren Medien wie VHS früher jetzt halt immer in kleinere Sachen gewechselt ist, hat das natürlich halt auch was Großes irgendwie zu haben. Aber wenn es halt Crap ist, dann ist es ja halt, dann wirklich nur noch die Geldmacher.
Ja, und es gibt halt Beispiele, Cape Light zum Beispiel, ein ganz tolles Label aus Deutschland.
Ja.
Da kostet Mediabook zwischen 15 und 20 Euro. Und da hast du wirklich, da ist ein dicker Buchanteil drin. Sie benutzen unterschiedliches Material. Also manchmal ist es zum Beispiel ein bisschen seidig oder aus Leinen, das Cover zum Beispiel. Da sind Soundtracks mit drin, da sind Bonusfilme mit drin, da sind wirklich auch exklusive Interviews in dem Buchanteil mit drin. Und das alles für unter 20 Euro. Und da fragt man sich, okay, warum können die anderen das nicht auch? So, aber
echt, die Mediabücher sind so gut von Cape Light.
Oder auch Koch. Koch Media ist aktuell auch sehr gut im Kommen, die auch viele Jolly rausbringen, jetzt auch zum Beispiel die von Argento, zum Beispiel Inferno und
Opera
und sowas, das sind alles super Dinger und da kann ich nichts sagen, das sind Editionen, da gebe ich gerne Geld für aus, da ist auch Mühe und Leidenschaft drin reingeflossen, da werden teilweise auch Bonusmaterialien extra produziert oder lizenziert und da kann man wirklich nichts gegen sagen, aber es ist halt nicht bei allem so. Und es gibt halt, sage ich mal, es sind vielleicht nicht Leute, die sich im illegalen Geschäft aufhalten, aber es sind auch Verbrecher in diesem Geschäft mit bei und das merkt man ganz deutlich. Und ich will da jetzt kein auf Ink Pictures hinweisen, aber wer sich mit diesem Label zum Beispiel mal beschäftigen möchte, kann das gerne mal tun. Da gibt es ganz viele Foren, die sich im Internet damit beschäftigt haben und was es da teilweise so für Sachen gibt, die manche Labels da abziehen und manche nicht. Ist schon traurig für sich. Aber ihr seid jetzt also keine großen Mediabook-Sammler. Wie sieht es denn mit Steelbooks aus?
Also doch, Mediabooks,
Steelbooks. Achso, du hast ja gesagt,
weniger. Mediabooks habe ich relativ viele. Also da bin ich auch anfällig dafür, aber eben auch nur bei Versionen, wo mir entweder das Mediabook ausnehmend gut gefällt. Ich habe mir zum Beispiel Train to Busan nur deswegen geholt und der war dann auch noch super. Also hat genau gepasst. Aber ansonsten Mediabooks habe ich bestimmt 15, 20 Stück. Also es ist natürlich jetzt nichts gegen deine Mediabook-Sammlung, Chris. Du hast wahrscheinlich irgendwas im höheren dreistelligen Bereich, aber für mich ist es schon recht viel eigentlich. Also Mediabooks aber
so Steelbooks, 250.
Naja, geht ja noch. Steelbooks tatsächlich sehr wenige. Habe ich unter 10 auf jeden Fall nur.
Oh, das ist überraschend tatsächlich. Ja, Steelbooks habe ich tatsächlich auch ein ganzes Billy voll. Aber ich hatte bei Mediabooks ganz vergessen, hast du denn irgendeine Perle, auf die du besonders stolz bist? Ich meine, Mediabooks sind ja oft sehr streng limitiert. Es gibt manchmal welche mit 2000, es gibt aber auch welche, die nur auf 300 limitiert sind und die dann teilweise auch wirklich rasant im Wert ansteigen. Also ich kann mich zum Beispiel an mein eines Mediabook zu Maniac, also zum Original Maniac erinnern, den ich irgendwie noch so durch Zufall auf der Börse gefunden habe, wo der eigentlich schon ausverkauft war. Und irgendwie der Händler nicht ganz gerafft hat, dass das Ding schon das doppelte wert ist, habe ich noch für einen Normalpreis gekriegt und mittlerweile irgendwie so bei Filmundo 150, 200 Euro. Auch das Bloodsport Mediabook mit dem Originalcover oder von The Punisher und auch die französischen Filme Inside High Tension, die waren ja auch sind auch extrem gefragt, die Mediabooks, die sind dann halt alle irgendwann weg und das macht halt auch so einen gewissen Reiz aus. So Limitierungen, ich sag mal so, Limitierungen sind scheiße, wenn du sie nicht abkriegst. aber Limitierungen sind cool, wenn du das Vergnügen hast, sie im Regal stehen zu haben. Und dann ja, ist okay. Das schon so, dann sagst du auch so, oh geil, und im Internet suchen die danach so. Und das ist schon auch ein bisschen ein kleines elitäres Gefühl dabei. Ja, aber zurück zu den Steelbooks. Steelbooks, warum magst du die nicht so, Dom?
Ich weiß nicht, mir sagt das Design einfach in vielen Fällen nicht zu. Das, wie gesagt, die einzige Ausnahme, die ich jetzt mal gemacht habe, war ja von Ghost in the Shell, weil ich da einfach dieses Design super fand, aber auch da hätte ich es mir lieber als Mediabook geholt, wenn es das gegeben hätte, weil Steelbooks, ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Aversion gegen dieses Material, gegen diese zinnartigen Boxen da im Regal, weißt du, dann drückst du mal irgendwie zu fest rein, dann hast du eine Delle drin oder so und Chris, du hast ja...
Es ist halt kein Stahl.
Genau, ne, Chris, du hast ja irgendwie deine sämtlichen Mediabooks alle in Hüllen und die Steelbooks bestimmt auch irgendwie besonders geschützt, aber da bin ich ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich gestehen, zu faul dafür und da, die stehen ja bei mir eigentlich auch nur im Regal. Ich nehme die raus, wenn ich den Film angucken will, und da bin ich dann vorsichtig, also das geht auch, aber ich weiß nicht, also ich war nie ein Freund von Steelbooks, auch schon früher nicht. Gab es ja auch teilweise zu DVD-Zeiten. Ich habe diese, kennt ihr die noch, diese Hellraiser-Box mit Hellraiser 1 und 2 von Anchor Bay, die ja von außen ziemlich geil ausschaut, aber auch, das ist ja auch nur so eine Zinnbox und innen drin ist dann tatsächlich ein Roll, also so eine Leerhülle, so eine leere CD-Hülle, ohne Inlay oder irgendwas, wo die Filme drin sind. Und da habe ich damals gedacht, Leute, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ihr macht da draußen irgendwie so eine riesengroße Box und dann denkt man, okay, wenn man die aufmacht, jetzt kommen da die mega krasse irgendwie, so wie es jetzt zum Beispiel in der Phantasm-Box ist, ne? Die ist ja diese Phantasm-Box, da ist ja, das ist ja von jedem Film nochmal so eine kleine CD-Hülle mit eigens designtem Cover und richtig geil und so. Und die legen diese Perlen, diese Klassiker des Horrorfilms, legen die da einfach in so leere Hüllen mit rein. Und da war noch irgendwie so eine Sammlerkarte mit dabei, weil die Box ist ja auch nummeriert. Aber das ist da, obwohl die so scheiße ist von innen, ist die bis heute eines meiner Sammler-Highlights, weil die damals halt auch mega schwer zu bekommen war. Und ansonsten ist eine Steelbox, also ich kann es nicht genau erklären, was jetzt mich da nicht kickt, aber ich mag es ja einfach nicht.
Es gibt ja tatsächlich, also ich mag Steelbooks, auch wenn ich Mediabooks auch präferiere, aber es gibt ja halt auch unterschiedliche Steelbooks. Es gibt halt wirklich diese lieblosen Dinger mit mattem Cover, die halt Warner sehr häufig rausbringt, auch vollkommen überteuert rausbringt. Da gibt es auch schon direkt das Ärgernis, was man da ansprechen könnte, sind zum Beispiel die Neuauflagen, die Warner und Universal rausbringen. Du denkst dann auch als Sammler, oh, das Ding ist ausverkauft oder sagen limitiert, und sagen sie ja nicht, wie viel limitiert ist, aber es gibt ja oft auch Sachen, die bei Amazon schon vor Release ausverkauft sind und so weiter. Und dann sind die Dinger weg, verkaufen sich für zig, teilweise in die Hunderte an Euro. Und dann sagt Universal zum Beispiel oder Warner, ja, wir bringen jetzt nochmal eine Neuauflage raus, die jetzt nicht mehr Amazon-exklusiv ist, sondern die in jedem Kaufhaus steht. Ach so, und wir bringen die nicht für den Preis von damals raus, für 30 Euro, sondern die Neuauflage, die übrigens komplett identisch ist, hat auch denselben Barcode, die kostet dann gleich zum Start 10 Euro. Und das ist dann einfach so eine Verarsche. Aber daran muss man mittlerweile auch, als Käufer mittlerweile denkt, man darf sich halt auch nicht mehr verarschen lassen, weil die Praktiken sind mittlerweile eigentlich allseits bekannt. Und wer das halt so noch komplett mitmacht, der ist dann halt auch so ein bisschen selber schuld, wenn man so naiv ist, so traurig es klingt. Aber Steelbooks sind mittlerweile auch noch aus einem anderen Grund ein großes Gesprächsthema aktuell, weil sich dort auch eine neue Branche gebildet hat, und zwar die, und das ist jetzt nicht sexuell gemeint, und zwar die Full-Slip-Edition-Branche. Und zwar sind das Steelbooks, die aber nochmal in einer extra Pappkartonage rauskommen, in der dann zum Beispiel Lenticular-Cover drauf sind, in der Fotobücher mit bei sind, in der Sammelkarten mit bei sind und ganz viele Gimmicks und sowas. Also das ist quasi, ja, stell dir einfach vor, wie so ein Digipack, zum Beispiel Dominik, denk an deine Ultimate Edition von Tanz der Teufel. Da ist ja das Digipack auch in dieser Papphülle drin, wo du das reinschiebst, das Ganze. Und stell dir das vor, ohne das Digipack, sondern nur die Außenhülle, und da ist ein Steelbook drin, ein Fotobuch, Poster und sowas alles. Und die werden nicht in Deutschland produziert, die kommen zum Beispiel aus Tschechien von der Firma Film Arena oder aus Korea von Film Archive zum Beispiel oder von Blue Fans. Da gibt es ganz viele Anbieter, und das ist momentan unter den Verpackungssammlern, wie ich sie jetzt mal nenne, ich will gar nicht mal unbedingt unterstellen, ob das wirklich noch Filmfans sind, ist das ganz heiße Ding. Die Dinger sind rasend schnell ausverkauft, binnen von Sekunden, kosten Schweinegeld, 40 bis 50 Euro pro Film, Und das ist so das Ding. Also wenn du so auf YouTube die ganzen Unboxer und sowas anguckst, das ist das Ding, was momentan das Must-Have ist. Da war dann der Moment, wo ich gesagt habe, nee, Leute, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Das sind die ganz normalen Steelbooks, die es auch bei uns im Laden gibt, nur halt mit noch 1000 extra Verpackungen und Gimmicks. Aber das sind Gimmicks, ich meine Poster, Sammelkarten und sowas. Das ist jetzt nichts, was eine Wertigkeit hat. Und ein Fotobuch, da steht jetzt auch kein Text drin, also auch kein großartiger Mehrwert. Fotos kann ich mir auch selber ausdrucken, wenn ich will. Und da habe ich gesagt, da bezahle ich für das scheiß Ding 40 Euro. Da muss ich dann noch den Versand bezahlen aus Korea. Wenn ich Pech habe, muss ich noch Zoll bezahlen. Leute, no way, da steige ich aus und da gehe ich dann auch nicht mehr mit. Aber das ist gerade so eine Sache, die ziemlich abräumt. Aber bei normalen Steelbooks habe ich auch viele Importe damals geholt. Ich kann mich erinnern, mein erster Import aus England war zu Cloverfield, das Steelbook von Zavi, was dann diese am Ende des Films, jetzt habe ich ja nicht mal spoilern über den Film, ich sag nur Thema Blackbox, falls ihr euch erinnert. Und das Steelbook hat dann die Form dieser zerbeulten Blackbox. Also das heißt, auch das Steelbook hatte auf dem Cover schon Dellen und sowas drin, die aber halt produktionstechnisch da eingearbeitet wurden. Das war so das Erste, was ich mir da aus dem Ausland geholt habe, aber ist mittlerweile auch nicht mehr so. Also dass ich mir jetzt jedes Steelbook aus England importiere und so, hat auch nachgelassen. Also, aber ich mag nach wie vor Steelbooks. Also wenn ich jetzt so, das Problem ist halt, dass sowas halt auch irgendwann nichts mehr Besonderes immer ist, weil halt jeder Film mittlerweile eine Sonderverpackung kriegt. Ich denke mal, das ist noch vielleicht ein ganz interessantes Thema für uns, dass halt, früher hast du so gesagt, hat nicht mal ein Film wie, Dominik hat es vorhin gesagt, ein Film wie Kill Bill jetzt irgendwie außer in Japan, eine große Sonderverpackung gekriegt mit Collector's Edition und so weiter, und heutzutage kommt halt jeder verdammte Film in irgendeine Steelbook, Mediabook, Collector's Edition, manchmal auch in allem, oder in 4K-Steelbook, 3D-Steelbook, alles unterschiedlich raus. Und halt für jeden Film, und das ist irgendwie beliebig geworden, findet ihr nicht? Also ich finde, so eine Sonderverpackung sollten halt auch nur Filme bekommen, die halt irgendwie was Besonderes auch darstellen. Also ich brauche jetzt zum Beispiel vom Emoji-Movie keine Collector's Edition.
Früher war der Verpackungsmarkt halt ein Nischenmarkt. So noch zu DVD und den ersten Blu-ray-Zeiten, da war der Anteil der Leute, die sich für sowas interessiert haben, halt noch sehr, sehr klein. Und gefühlt mittlerweile ist aber der Sammleranteil an so Sonderverpackungen und gerade so bei Kultfilmen wie Evil Dead oder sowas, da ist natürlich ein riesengroßer Markt da. Aber selbst wenn ich jetzt mal gucke, ich hatte ja bei der Evil Dead Veröffentlichung auch Angst, dass der gleich ausverkauft ist in den sämtlichen Editionen, aber die gibt's fast alle noch zu ganz normalen Preisen bei Amazon.
Also, gibt einen einfachen Grund dafür, den erkläre ich dir kurz, weil wir das Thema auch noch nicht hatten. Bootlegs. Evil Dead gab es halt schon jahrelang für Leute, die Tanz der Teufel interessiert. Das sind Leute, die auch so ein bisschen mal im Internet gucken und vielleicht auch auf Börsen gehen. Und da gibt's halt Tanz der Teufel schon seit 15 Jahren als Bootleg. Und ob dann jeder wirklich noch einen offiziellen Release kauft, wenn er schon Bootleg zu Hause stehen hat, also Bootlegs sind scheiße, davon ab. Aber der Markt ist halt abgebrochen. Und es gibt halt vier verschiedene Mediabooks. Mit fast alle sind auf über 2000 Stück limitiert. Es gibt die Ultimate Edition, die ist auf 4000 Stück limitiert, glaube ich. Dazu noch die normale Kaufhausfassung. Das heißt, man kann ja auch die normale Emerald für 12 Euro im Mediamarkt kaufen, Uncut. Oder dann das Steelbook, was rausgekommen ist. Und das ist logisch, dass das einfach, es gibt keinen Markt in Deutschland von, sagen wir mal, 20.000 Leuten, die Tanz der Teufel jetzt unbedingt im Jahr 2017 noch kaufen. Weißt du?
Ja, aber das sind doch dann keine Sammler. Also jeder, der sich Sammler nennt und sich wissentlich ein Bootleg kauft, und es nicht sofort ersetzt, sobald die...
Das weiß nicht jeder, dass das Bootleg
sind. Die ja, aber dann sind es aber keine Sammler. Also jeder, also ich unterstelle jetzt einfach mal, jeder Sammler, der sich so bezeichnet, zu Recht, der weiß, was ein Bootleg ist irgendwie. Und der weiß auch, wenn er sich einen Film kauft, dass es jetzt kein Original ist. So, das kann ich ja mittlerweile durch OFDB, gibt es ja eine ganz einfache Quelle, wenn ich wissen will, ist ein Film Uncut oder ist es eine Originalveröffentlichung oder eine Bootleg-Veröffentlichung, kann ich bei OFDB reinschauen. Und also ich möchte jetzt einfach mal behaupten, die Sammler, die wirklich wissentlich Bootlegs sammeln und die dann auch daheim haben von Filmen, die es eigentlich im Original gibt, also da fehlt mir echtes Verständnis. Weil ich kann es verstehen, wenn sich jemand einen Film holt, den er unbedingt haben will, den es halt einfach in keiner anderen Veröffentlichung gibt. Zum Beispiel jetzt so ein Film wie Das Schweigen der Hammel, der ist ja nie erschienen, der gibt meines Wissens nicht mal eine Bootleg davon. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Weil der Film ist genial, also ich fand den damals super und der ist bis heute weder auf DVD noch auf Blu-ray erschienen. Und wenn sich jemand von so einem Film dann einen Bootleg holt, dann sage ich, okay, verständlich, nachvollziehbar. Aber warum kaufe ich mir als Sammler in Anführungszeichen ein Bootleg von einem Film, den es als Original gibt?
Ja, okay, das Bootleg war vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel. Das sind dann vielleicht 10 Leute oder so, aber die es dann nicht dann im Original holen. Aber der Film ist halt auch, wie gesagt, es gibt die NKB Edition auch auf Blu-ray.
Ich glaube, von NKB. Ja, ich glaube,
in England gibt es mittlerweile schon 2 Steelbooks und sonstige
Editionen seit Jahren. Das ist wahrscheinlich
der Grund, ne?
Ja. Die Leute werden sich die Sachen einfach aus dem Ausland geholt haben mittlerweile, weil es gibt ja schon in UK gibt es ja 40 Versionen von Evil Dead irgendwie.
Auch ganz allein auch deshalb, weil viele Leute gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass das irgendwann nochmal legal nach Deutschland ungekürzt rauskommt. Und da hat man sich einfach mit verspekuliert, da so viele Editionen rauszubringen. Die kosten mittlerweile, werden sie für 15 Euro rausgehauen, die Mediabooks von Tanz der Teufel, die vor einem halben Jahr rausgekommen sind.
Ja, ich weiß.
Und ja, das ist halt das beste Beispiel. Wie sind wir jetzt drauf gekommen von Steelbooks, ne?
Ja. Ja.
Ich habe noch, hab noch ein Steel, bevor Pascal mal was dazu sagen darf, habe ich noch ein Steelbook No-Go, und zwar die Hunger Games-Reihe. Die kam in England auch als Steelbook raus. Und wenn du die haben alle dasselbe ähnliche Motiv, also die gehören alle zusammen optisch, die sehen auch optisch passend zusammen aus, die haben immer dieses wie heißt nochmal der Vogel?
Phönix?
Spotttölpel.
Genau, den hab ich gemeint.
Genau, oder irgendwie diesen Banner von District 13, was auch immer, also alles so Motive, die zusammenpassen. Und dann gibt es, wenn du diese nebeneinander stellst du fest, dass auf 3 der 4 Steelbooks der Name des Films auf der Seite draufsteht, also auf der Spine, und bei einem einfach schwarz ist. Obwohl einfach der Filmtitel nicht draufsteht auf der Seite, wenn du sie im Regal stehen hast. Und das sind so Sachen, da ärgert man sich einfach maßlos drüber.
Ja, das ist krass.
Ja.
sowas ist halt mega ärgerlich.
Sieht bei dir aus?
Ja, ich wollte gerade fragen, Pascal? Ja, also Pascal, das würde mich mal interessieren. Bist du so, weil du bist ja, glaube ich, auch so speziell was Horrorfilme angeht, jetzt noch nicht Sammler der ersten Stunde, sage ich jetzt mal, so wie ich oder Chris, sondern du hast ja, glaube ich, auch relativ spät, hast ja vorhin auch erzählt, generell auch mit dem Sammeln angefangen. Hat das für dich überhaupt irgendwie einen Stellenwert, so Steelbooks, Mediabooks oder generell? Oder sagst du, wenn ich den Film habe, ist mir erstmal egal, in welcher Version, Hauptsache ich habe den Film daheim und kann ihn angucken?
Das, primär das schon, aber es war auch schon immer so, dass ich auch mal halt ganz individuell halt für jeden Film oder für alles, was ich kaufe, gucke, was es davon gibt. Außer ich bin jetzt, ist es halt so ein spontaner Kauf, dass ich jetzt halt gerade im Saturn oder Mediamarkt stehe. Und dann schaue ich, ob ich da halt irgendwie was finde, was ich besonders schön finde. Zum Beispiel Spinal Tap habe ich hier als Mediabook, weil das in der 25-Jahre-Edition rauskam und so weiter. So ein paar Sachen gibt es da schon. Und es ist vielleicht auch gerade jetzt bei mir halt so dieser Wandel. Ich finde das schon cool. Und wenn ich jetzt dann halt theoretisch... hilft mir ja tatsächlich auch viel, hier mich mit so Experten wie euch zu unterhalten, was das angeht. Da kommt halt schon auch die Lust auf, sich damit noch mehr auseinanderzusetzen und da mehr drauf zu achten. Wobei primär geht es mir schon darum, den Film zu haben.
Ich sag, das sollte letztendlich auch immer im Mittelpunkt stehen, ganz klar. Das hast du nochmal gesagt, auf jeden Fall. Ich hatte vorhin nochmal kurz angedeutet, das Rambo-Steelbook zu John Rambo. Das ist der, sagen wir mal, der Holy Grail der deutschen Steelbook-Szene. Da gibt es nämlich die lustige Geschichte dazu, dass der Film als Steelbook rauskam fürs Heimkino, in der Uncut-Version produziert wurde vom Presswerk und so auch im Mediamarkt stand. Dann wurde der Film ruckartig indiziert und ich glaube sogar wurde er auch beschlagnahmt.
Ja.
Ich weiß, auch beschlagnahmt, genau.
Der ist beschlagnahmt bis und, heute. Also
dann,
der ist,
dann musste die komplette Steelbook-Auflage rausgenommen werden aus den Märkten und ausgetauscht werden gegen Cut-Versionen. Und dieses Steelbook, dieses Uncut-Steelbook, was rauskam damals, ist der Holy Grail. Der hat zwischenzeitlich so 300 bis 400 Euro nur für dieses Steelbook eingebracht. Weil der halt wirklich nur so 1-2 Tage, bevor es bemerkt wurde, war dieses Steelbook auf dem Markt und musste dann eingestampft werden aufgrund der Indizierung und Beschlagnahmung. Das wollte ich noch zu Rambo sagen. Sehr interessant.
Ganz, ganz oft auch. Ne? Ich hatte auch zum Beispiel bei dem Maniac Remake, das hatte ja auch keine FSK-Freigabe in der ungekürzten Version, sondern das war ja dieses Spio-Gutachten. Ne? Und Filme mit Spio-Gutachten dürfen ja auch danach noch indiziert werden. Das ist ja bei FSK-freigegebenen Filmen nicht mehr so.
Ja.
Und da wusstest du auch, den gab es auch hier bei uns in Müller, in diesem Spio, in dieser Spio-Version, und hast genau gewusst, der steht jetzt hier vielleicht 2, 3, 4 Wochen und danach ist der weg. Und dann hatten die den. Dann habe ich mir gedacht, komm, hole ich mir die Edition. Und just 3 Wochen danach war er weg.
Ja, Evil Dead Remake auch übrigens.
Evil Dead Remake war dasselbe, wobei das gab es bei uns, glaube ich, nicht mal am Anfang. Das haben die direkt gar nicht in den Verkauf genommen bei uns.
Obwohl bei uns gab es tatsächlich im Müller noch das Uncut Steelbook. Die ersten 1-2 Wochen, glaube ich, nach Release. Bevor der Film dann auch, ist auch beschlagnahmt, ne?
Ja. Der ist auch beschlagnahmt, ja. Aber wir reden ja nicht wertend drüber. Diese Filme sind für uns
Nee,
ja
es
nicht
ist auch eine
relevant. Ne? Genau,
Tatsachenbeschreibung.
es ist einfach eine Tatsachenbeschreibung. Aber ganz komisch auch, gerade mit so Sammlereditionen im Supermarkt irgendwie. Das ist sowas, was mir immer noch auffällt. Das ist ja auch ein Phänomen der Blu-ray eigentlich, weil DVDs, wenn ich mal so zurückdenke, da gab es halt die normalen Versionen, da gab es vielleicht mal eine
Cine
Doppel-DVD,
Editions.
ne?
Kennst du noch die Cine Editions von 20th
Genau,
Century Fox?
Cine Editions, ja. Oder was mir auch eine der frühesten DVD-Sammler-Editionen, die ich hatte, war Terminator 2. Da gab es ja auch diese, Steelbook kann man dazu nicht sagen, das war ja so eine Tin Case, also so ein, einfach ja, so eine Hülle zum Aufklappen, die halt in der Optik dieser T1000, dieses T1000-Materials dann war. Für diesem flüssigen Metall sollte es so ein bisschen daran erinnern. Und das war eine der wenigen Sammlereditionen, an die ich mich auf DVD erinnern kann, weil so generell im Supermarkt und heute siehst du ja wirklich auch, wenn du jetzt irgendwie durch den Müller gehst, hast du da mal irgendwie ein Mediabook, dann ist da mal ein Steelbook mit dabei, dann hast du da mal irgendwie eine Sammleredition. Also wie Chris sagt, gefühlt von jedem zweiten Film kommt mittlerweile eine Sammleredition. Also da hat sich der Markt schon verändert. Ich finde es sehr seltsam gerade auch oder sehr bemerkenswert gerade auch, wenn man bedenkt, wie weit sich ja auf der anderen Seite der digitale Markt entwickelt und am entwickeln ist und wie
Also
viele Leute mittlerweile nur noch digital und aber auf der anderen Seite hast du diese Hardcore-Sammler, für die ja der Markt auch gefühlt immer weiter wächst, die halt wirklich noch sich Sondereditionen ins Regal stellen, so wie wir halt auch, ne?
ich kann es mir nur so erklären, dass ja jährlich teilweise war es inzwischen so, dass der Heimkinomarkt immer um 10% eingebrochen ist und dass man jetzt, wenn du so einen Steelbook hast, was 20, 30 Euro kostet, damit fängst du halt zwei Emery-Käufer auf, die halt vielleicht nicht mehr einen Film kaufen. Dafür kauft halt der Sammler dann halt für 30 Euro den Film, den andere für 10 kaufen und fängt es damit auf. Anders kann ich
Wir
es mir nicht erklären,
finanzieren.
das, ja, refinanzieren sozusagen. Und anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, wirklich zu DVD-Zeiten, meine Collector's Edition, entweder gab es richtig große Editionen, wo dann halt auch wirklich vielleicht noch ein Buch dabei war oder eine CD oder was weiß ich. Aber, oder mal, da gab es ja auch Steelbooks, aber ganz, ganz wenige und dann meistens nicht mal für gute Filme, sondern eher für, keine Ahnung, irgendwelche Asia-Filme zum Beispiel. Aber hast du recht, dieses große Aufkommen um Limited Editions und sowas, auch bei Videospielen, ist erst aufgekommen ja mit der HD-Ära. Auch bei, wenn wir jetzt an Spiele
Ja.
denken, an PlayStation 4 und Xbox One und so weiter, diese ganzen großen Collector's Editions, ja gut, die gab es auch schon zu
Bei
PS3-Zeiten, aber
PS3,
generell
also
so im
PS3 und Xbox
HD-Zeitalter, ja.
360 war die erste Generation, an die ich mich erinnern kann, wo das so aufkam, ja. Die anderen PS2, Xbox, die ursprüngliche Xbox hatte
What a
das nicht.
time to be alive.
Yes, it
Ich habe
is.
gerade noch mal ins Regal gegriffen, habe gerade noch hier eine Limited Soundtrack Edition von Lady in the Water, den Shyamalan als DVD tatsächlich. Das ist ganz hübsch. Aber ja, sonst fällt mir auch wenig ein.
Tja, das ist tatsächlich
Ganz
selten, ja.
wenig. War immer im Ausland, war immer eine Auslandssache irgendwie. Meine ganzen DVDs, die irgendwelche Sondereditionen sind, sind alle oder fast alle aus dem Ausland. Aus England oder aus
Okay.
Amerika.
Ich habe noch
Hier
diese
ist.
Harry Potter Ultimate Editions. Die gab es wirklich, da habe ich auch einen Glücksgriff mitgemacht. Ich hatte die irgendwie alle ganz normal schon in der Softbox, die Harry Potter Filme. Und irgendwann an irgendeinem bestimmten Amazon-Event gab es mal diese ganzen Ultimate Editions. Also das heißt, wo vier Discs mit drin sind, wo ein Buch mit drin ist, wo Lenticular-Karte mit drin ist und all so ein Zeug. Und die waren dann irgendwann mal reduziert. Ich glaube, Startpreis war einmal 40 Euro und die waren mal alle auf 15 Euro reduziert. Und da habe ich mir alle acht geholt. Und irgendwann schaue ich mal wieder rein, was die mittlerweile wert sind. Und ich könnte mich damit dumm und dämlich verdienen. Das ist mir aufgefallen. Aber es sind echt schöne Editions, die
Na
darf man
dann.
eigentlich nicht verkaufen. Aber Harry Potter Ultimate, ich glaube, wenn man da auf dem Amazon-Markt kurz mal guckt, dürfte das ganz schön ins Geld gehen. Also sind sehr gefragt, auch bei eBay und sowas. Kann man damit. Haben auch nie eine Neuauflage gekriegt. Ja, die kosten alle schon so. Hier eins für 120 Euro, 112 Euro, 70 Euro.
Werdet ihr denn aber auch so Menschen, die jetzt sagen, später quasi, also dieses Sammeln ist ja immer relativ, einmal halt einfach Sammeln von Sachen, die jetzt so in einem gewissen Preisrahmen pro Stück sind, den man sich gesetzt hat, oder seid ihr auch jetzt so dahinter, dass ihr mal sagen würdet, ah, es gibt da diese eine Version halt, wie dieses gerade eben beschriebene
Ja.
Rambo-Steelbook, dass ihr das dann auch haben wollt und auch hinterher seid und auch durchaus sagt, okay, ich würde dafür jetzt 500
Also
Euro in
jetzt
die Hand
vielleicht
nehmen,
nicht,
auch wenn ich den Film
jetzt
zehnmal
vielleicht nicht
gesehen habe
den
schon?
Preis, also nicht 500 Euro, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die auf meiner also auf meiner ganz speziellen Wunschliste draufstehen, wo halt wirklich die Sachen draufstehen, die jetzt eher unerreichbar sind oder die wirklich ausverkauft sind, die ich aber unbedingt nochmal gerne haben würde. Es gab zum Beispiel von Sucker Punch mal so ein 4-Disc-Steelbook nur auf der San Diego Comic-Con. Irgendwie 100 Stück oder 200 Stück, glaube ich. Das ist so ein Holy Grail von mir, den ich gerne hätte. Und dann gibt es auch zu Drive gibt's noch so ein Steelbook, was ich hätte. Aber manchmal sind auch so Sachen, ich habe ja vorhin gesagt, diese Full Slip Editions, die halt so 50, 60 Euro kosten, die gibt's natürlich auch für viele gute Filme, wie halt zum Beispiel Drive oder Terminator, auch diese Mondo Steelbooks, die auch sehr hübsch sind. Und manchmal sage ich dann doch so, doch, das möchte ich haben. Und ich wollte zum Beispiel unbedingt, weil es halt kein anderes Steelbook zu Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow gab. Und da habe ich dann gesagt, das ist die einzige Slip Edition, die ich mir dafür hole. Und die habe ich dann auch ein bisschen teurer importiert. Aber prinzipiell, also 500 Euro würde ich jetzt nicht ausgeben. Aber es gibt sicherlich auch so die eine oder andere Sache, für die ich auch 100 ausgeben würde, für einen einzelnen Film jetzt zum Beispiel. Und keine Collector's Edition, also nur so ein Steelbook oder Mediabook, was jetzt irgendwie schon lange ausverkauft ist. Also, aber mehr jetzt unbedingt auch nicht. Aber es gibt schon so Holy Grails für mich persönlich, die ich gerne hätte, die ich noch nicht habe, wo ich auch ein bisschen mehr investieren würde. Ich weiß nicht, wie es bei Dominik ist.
Nö. Also, meine teuerste DVD war, die habe ich mir 2003 gekauft, um mal wieder zu Kill Bill zu kommen. Der Film zieht sich bei mir irgendwie generell durch alle Sammlerjahre durch. Die japanische DVD von Kill Bill. Weil die ja, wie die meisten Filmfans ja wissen, hat ja diese House of Blue Leaves Szene in komplett Farbe und länger. Mhm. Und auch die gezeichnete Szene mit Oren Ishii ist länger. Und wesentlich brutaler, und das war für mich damals natürlich als riesen Kill Bill-Fan war das ein Must-Have. Und da bin ich damals auf die Börse gefahren, und da hat die DVD, glaube ich, 60 oder 65 Euro gekostet. Auch eigentlich nur eine japanische, ganz nur stinknormale DVD, auch keine Extras drauf, nur halt einfach die japanische Version. Und den habe ich mir damals gekauft. Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Da wusste ich, okay, wenn es den gibt, egal was der kostet, den holst du dir sofort, wenn er irgendwo ist. Und da habe ich auch nicht gewartet, wie man es oft so auf Börsen macht. Bin nochmal rumgelaufen, habe geguckt, gibt es den vielleicht irgendwie für 5 Euro weniger an einem anderen Stand. Und ich habe den gesehen und habe den gekauft. Aber das habe ich halt wirklich ganz, ganz, ganz selten. Und gerade so bei Mediabooks, wenn mir ein Film jetzt wirklich irgendwie ins Auge fällt, dann hole ich mir die noch nach. Und dann gebe ich vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro oder 40 Euro dafür aus oder 45 Euro, aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz selten. Und auch wirklich nur bei Filmen, das war jetzt zuletzt eben, wie gesagt, Train to Busan, das Mediabook war ja mega gesucht, das habe ich mir dann noch geholt für, glaube ich, 30 Euro oder sowas, also zu einem relativ guten Preis. Oder auch die Johnny Mnemonic, das Mediabook, was ja auch ausverkauft war, das habe ich mir dann auch noch geholt für, ich glaube, denselben Preis.
Da mal eine Frage zu. Findest du dich da verarscht bei Johnny Mnemonic, dass Turbine da erst das Mediabook rausbringt mit diesem neueren Cover-Artwork und dann ist es ausverkauft und eine Woche später sagen sie, ja, wir bringen jetzt doch noch das original gezeichnete Kino-Plakat raus, was ich mir jetzt zum Beispiel vorbestellt habe, oder ist ja mittlerweile schon draußen, aber ich krieg's ein bisschen später, weil ich noch Existence von Cronenberg mit dazu bestellt habe. Aber fühlst du dich da veräppelt bei oder sagst du, okay, ist legitime Geschäftspraxis, dass die das erst abverkaufen und sagen, jetzt bringen wir die auch noch raus?
War mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt, muss ich sagen. Also ich bin nicht, du bist ja, glaube ich, jemand, der sich auch sehr, sehr viel in Foren und sowas dann bewegt und sich viel mit den Themen dann beschäftigt. Bei mir ist es echt so, die einzigen Punkte, zu denen ich oder wo ich mich mit dem Thema Sammeln oder so beschäftige, ist, wenn ich einen Film haben will. Aber ich bin jetzt nicht in Foren unterwegs und gucke, was gibt's da jetzt noch. Und wenn ich einen Film dann in der Veröffentlichung habe, die mir gefällt, dann gucke ich mir in der Regel auch nicht mehr an, ob es den dann nochmal gibt oder so, oder ob der dann nochmal rausgekommen ist, es sei denn, ich sehe es halt zufällig, aber da ist mir jetzt bei den Seiten, auf denen ich regelmäßig unterwegs bin, um da News abzugreifen, ist mir da ehrlich gesagt auch nichts untergekommen, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Natürlich nervt es, wenn du dir einen Film dann für viel Geld holst und dann irgendwie eine Woche später wird der Film genau in derselben Auflage nochmal mit neuem Cover angekündigt, das vielleicht sogar besser ist. Das nervt mich dann schon. Aber ich finde das neue Cover gar nicht schlecht bei Johnny Mnemonic. Und ich kenne ehrlich gesagt auch nur dieses Cover von Keanu Reeves, wie er da drauf ist.
Also sie haben tatsächlich noch so ein gezeichnetes rausgebracht, sieht auch ziemlich
gut aus. Das ist natürlich cool, ja. Also wo man mich wirklich mitbekommt, sind halt diese 80er-Jahre-Cover. Ja. Weil ich eh sehr 80er-affin bin. Und wenn dann wirklich Filme in so entweder an die 80er angelehnt werden, oder was mir auch ganz besonders gut gefällt, sind die Filme, die Filmcover, die der Dude gezeichnet hat.
Ja, auf jeden Fall.
Na, so Hobo with a Shotgun oder Father's Day oder sowas, so etwas nischigere Filme, aber der Dude macht halt wirklich einfach geile, das richtig
von
geile
They Live, von Carpenter, ne? Auch zum Beispiel.
Das, nein. They Live zum Beispiel, genau, ist von ihm.
Ne? Also gezeichnet und generell. Richtig. Alles, was so ein bisschen so gezeichnete Montagen auf Retro sind, ist momentan mega heiß. Um die Sache jetzt langsam dezent zum Ende zu führen, wollte ich mit euch noch schnell die restlichen Umfrageteile auswerten. Auch für euch kurze Fragerunde sozusagen, am besten vielleicht in einem Satz antworten. Erste Frage: Kauft ihr gewisse Filme nur, weil einer oder eine eurer Lieblingsdarsteller, Darstellerin mitspielt, unabhängig von der Qualität des Films? Pascal.
Ja. Top. Also ich kann ja auch einen Satz sagen, ja klar, wenn ich jetzt einen Regisseur zum Beispiel komplett haben möchte oder einen Darsteller, von dem möchte ich alles haben als Hauptrollen, dann kaufe ich ihn auch.
Ja, es gibt wenige Filme, bei denen ich das mache, aber es ist nicht die Regel. Oder wenige Regisseure, Schrägstrich Darsteller, bei denen ich das auf jeden Fall mache. Tarantino, Rob Zombie, Arnold Schwarzenegger, aber nicht die Regel.
Okay, 35% der Twitter-Nutzer sagen ja, 65% sagen nein. Zum Thema Kaufverhalten. Nehmen wir an, eine Blu-ray- oder DVD-Veröffentlichung eines Films steht bevor, den ihr unbedingt sehen wollt oder unbedingt haben wollt. Wie handelt ihr? Bestellt ihr vor? Kauft ihr zum Release oder ungefähr zum Release oder wartet ihr auf einen Preisverfall?
Pascal, du darfst.
Ich würde zum Release kaufen. Vorbestellen bei Filmen habe ich noch nie gemacht.
Ich bestelle fast immer vor, weil ich Angst habe, es dann nicht mehr zu bekommen. Ich denke mir immer, Vorbestellungen kann ich noch canceln, wenn ich in letzter Minute doch keine Lust auf den Film habe.
Ja, bei mir ist es so, also so Special Editions bestelle ich auch in der Regel vor, weil das hat sich in letzter Zeit auch wirklich ausgezahlt, auch bei Videospielen vor allem extrem. Da gibt es natürlich immer so, so Shot, also nicht Shot Editions, aber Editions von Ubisoft, von Assassin's Creed, wo du denn für 150 Euro vorbestellst und ein halbes Jahr später kosten die Editionen dann nur noch 30 Euro. Das sollte man nicht machen, aber es gibt halt so Sachen, jetzt zum Beispiel Ni No Kuni 2 zum Beispiel gerade rausgekommen.
Die habe ich auch vorbestellt.
Oder Tales of Berseria war das auch ein Beispiel zuletzt und so. Oder Persona 5, da sollte man dann vielleicht schon vorbestellen, wenn man da einen Hang dazu hat. Kauft, und damit meine ich nicht leihen, wirklich kaufen, kauft ihr euch ab und zu, vielleicht auch immer, das ist bei euch ja schon mal ausgeschlossen, Filme digital, zum Beispiel bei iTunes oder Amazon?
Ich habe das, glaube ich, einmal gemacht. Frag mich warum. Es war, glaube ich, einfach das Verfügbarkeitsproblem. Ich wollte an diesem Abend den Film gucken und dann habe ich das mal gemacht. Ich weiß gar nicht mal für welchen Film, aber das war einmalig und jetzt mache ich
eine Ausnahme, eine extreme.
Ja, bei mir auch dasselbe, ja, dasselbe. Ich habe ein, zwei Serien und 2 bis 3 Filme als digitale Version, aber auch aus einer Laune heraus gekauft, einfach weil sie billig waren und weil ich sie haben wollte, aber nicht, definitiv nicht die Regel.
Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also ich habe mir schon mal bei Amazon einen Film ausgeliehen, wenn die da ihren Freitagabendspezial mit 99 Cent haben, aber so gekauft, so irgendwie für irgendwas, was teurer ist als 1 Euro, habe ich noch nie gemacht. 25.
Ach, ja? Sorry, ein Stand-up war das, okay. Jetzt weiß ich es wieder, ja. Und das ist manchmal.
Hat nicht tatsächlich so auch genau. Jemand anderes auf Twitter geschrieben, dass er auch das für so Comedy-Sachen nutzt aus den USA. 25% der Leute machen das regelmäßig, 38% nicht und 37% sagen extreme Ausnahme wie Pascal. Wie viele Filme, und damit meine ich jetzt wieder nur physisch, kauft ihr im Monat durchschnittlich? Pascal.
Boah, das hängt maximal davon ab, wie viel Geld ich überhaupt habe. Also ich sag mal, wenn ich jetzt sag mal, ich habe das Geld, um mir Filme zu kaufen, würde ich mir wahrscheinlich jeden Monat 5 bis 10 Filme kaufen. Aber meistens habe ich das nicht.
Dominik?
Durchschnittlich 1 bis 5. Also wahrscheinlich eher 5, aber also ich versuche, also es kommt immer drauf an, wenn es ein Monat ist, wo gerade viele neue Sachen rauskommen, dann eher mehr. Aber ich sag mal so im Durchschnitt zwischen 3 und 5 bis 6. Mehr sind es im Monat auf keinen Fall.
24% der Nutzer kaufen sich tatsächlich gar keinen Film physisch im Monat. 57% 1 bis 5 Filme und 19% mehr als 5 Filme. Ich habe mir noch eine interessante Antwort rausgesucht. Die fand ich tatsächlich gut und die könnte ich mir tatsächlich für mich so ein bisschen auch für die Zukunft vorstellen. Und zwar, dass man sich Special Editions kauft zu den Filmen, die man haben möchte, aber alle anderen dann wirklich nur noch als Video on Demand. Also statt sich eine M-Ray zu kaufen, kauft man sich den Film digital oder was weiß ich auch immer, aber im Regal selbst nur noch Special Editions wie Mediabooks, Steelbooks oder halt größere Editions.
Weißt du, was mich daran stört? Und es ist dasselbe bei Videospielen tatsächlich. Wenn du dir einen Film digital kaufst und dir irgendwann der Speicherplatz fehlt und du den löscht, dann hast du Du hast ja nie die Garantie, dass du den nach 2, 3 Jahren im schlimmsten Fall, wenn du den wieder haben willst, dass du den noch bekommst. Es war bei Spielen zum Beispiel schon häufig so, dass bei Spielen die Lizenzen ausgelaufen sind und dass es die Spiele nicht mehr gibt. Du hast die
Turtles
gekauft,
in Time.
hast die eigentlich erworben und die sind zum Beispiel Turtles in Time, wobei bei dem Remake war es wahrscheinlich auch besser so. Aber oder auch Scott Pilgrim, das Spiel dazu. Da sind die Lizenzen einfach ausgelaufen und da sage ich mir, die Gefahr besteht grundsätzlich ja immer. Und dann kaufst du dir einen Film, den du dann eigentlich, wenn du ihn auf einem physischen Medium hättest, besitzen würdest und den kann dir ja auch keiner mehr nehmen. Du kannst dieses Medium ja auch noch in 50 Jahren, wenn du das entsprechende Hardware-Equipment hast, noch einlegen und gucken. Und das geht halt bei digitalen Medien nicht. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst davor, dass dann irgendwann mal irgendwas ist, Lizenz läuft aus oder wie auch immer, und dann ist der Film halt einfach weg.
Ja, gab ja auch diese Geschichte mit, ich glaube, da war das Bruce Willis in iTunes, wo er irgendwie da sich breit gemacht hat dafür, dass er empört war, dass er theoretisch seine MP3-Sammlung nicht vererben könnte jetzt, weil das irgendwie in den AGBs von iTunes so ist, dass er quasi auf Lebenszeit und solange dieser Vertrag zwischen denen besteht, das Recht hat, diese MP3s dann zu besitzen, aber das verfällt. Und mit solchen Sachen, das wäre, ja, ich finde das auch irgendwie nicht so cool.
Importiert ihr Filme bzw. Filmeditionen aus dem Ausland?
Habe ich bisher noch nicht oft gemacht. Ich habe das jetzt ein paar Mal bei einem Kollegen mitgemacht, der das regelmäßiger macht, dass ich dann gesagt habe, hier hast du Geld, mach mal mit. Aber prinzipiell ist das jetzt auch etwas, was für mich mehr in den Fokus gekommen ist und dass ich das mit Sicherheit in naher Zukunft auch mal des Öfteren machen werde.
Ja, bei mir auch, sogar häufiger, als dass ich mir Filme in Deutschland kaufe mittlerweile.
Ja, also bei mir hält sich so ungefähr die Waage. Also ich habe es jetzt mit den Importen, hat es bei mir, klar, wenn wir jetzt Österreich mitzählen, ist es natürlich deutlich mehr, aber wenn wir jetzt nicht deutschsprachige Länder nehmen, hat es bei mir nachgelassen, weil es mir halt auch viel zu oft mittlerweile Probleme mit der Post gab, gerade bei Zavi, dass sie das auch so doof verpacken und dann kommen die Dinger hier verbeult an und so weiter. Das hat bei mir ein bisschen nachgelassen. 52% der Twitter-Nutzer, die auf die Umfrage geantwortet haben, sagen ja, mache ich. 48% sagen nein. Ja, das war es tatsächlich schon. Ich hatte hier noch, welche Verpackungsart bevorzugt ihr? Emery, Steelbook, Mediabook, egal. Aber das hat sich schon herauskristallisiert, so ein bisschen. Aber gerne nochmal abschließend. Also bei mir ist es tatsächlich, also wenn ich es mir aussuchen könnte, ob ein Film, den ich mag, in einer Edition rauskommt, dann würde ich tatsächlich immer das Mediabook bevorzugen.
Ja, bei mir auch.
Ja, in der Hinsicht theoretisch. Ich finde es auch, das ist das
Das ist
Hübscheste.
konträr tatsächlich zu der Umfrage. Dort sagen nämlich nur 10% Mediabook, 23% Steelbook, 30% Emery und 37% vollkommen egal.
Aber ich glaube, das Wort Mediabook ist auch jetzt in den außerhalb der Sammlerkreisen noch überhaupt
Aber
nicht
es
so
ist sogar
angekommen
fast
wie jetzt zum Beispiel
ist sogar
Steelbook.
fast definiert. Es gibt ja tatsächlich auch
Ja,
Digibooks, zum Beispiel,
aber.
falls sich jemand erinnert an diese Premium Collections von Warner, wo zum Beispiel Sucker Punch, Matrix und sowas, diese weißen Bücher, wo halt aber nur eine Blu-ray und ein Buchanteil mit drin ist, ohne DVD oder noch eine zweite Disc. Das ist zum Beispiel offiziell, obwohl es für mich egal ist, kein Mediabook, sondern ein Digibook tatsächlich, obwohl ich die auch schön fand. Schade, dass sie mit
Ja.
denen aufgehört haben, aber naja.
Aber ich bin mir 100% sicher, ich könnte mir irgendwie 20 von meinen oder ganz viele Leute, die ich kenne, halt ransuchen und fragen so, weißt du, was ein Steelbook ist? Klar,
Ja,
Mediabook.
das stimmt
Und
schon.
da würden viele sagen so, keine Ahnung, Mediabook, was ist das?
Das ist so ein Laptop, sowas,
Ja.
glaube ich.
Ja, wenn du einfach sagen würdest, irgendwie Collector's Edition oder Sammler oder irgendwie was Fancyes, dann würden die damit wahrscheinlich was anfangen
Ja, das
können.
stimmt.
Ja. Okay, das war es tatsächlich schon. Also es freut mich sehr,
Das ging
dass
ja schnell.
ihr beide euch 2,5 Stunden Zeit genommen habt. Ist aber ein interessantes Thema und ich wette, wir hätten jetzt auch noch locker noch eine Stunde locker ausfüllen können. Aber
Klar,
irgendwann
noch
muss
mehr
man
noch,
ja
also.
auch mal essen. Und Filme gucken heute tatsächlich schon, obwohl ich heute schon zwei geguckt habe, muss ich eingestehen. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe an euch, liebe Zuhörer, dass euch dieser Ausflug gefallen hat, dass wir heute mal keinen Film einzeln vorgestellt haben, mal, sondern ein bisschen mal verallgemeinert geredet haben und wir das durchaus, Pascal, häufiger machen wollen. Aber das entscheiden letztendlich ihr, hätte ich beinahe gesagt. Nee, das entscheiden wir selbst, aber, aber gut. Okay.
Das Feedback ist da schon wichtig, auch ob wir das vielleicht mal so, ja, weiß ich nicht, so außerhalb der normalen Filmbesprechung als Special-Format machen
Ja,
oder wie auch
und wenn,
immer.
wenn ihr wollt,
Ja, ist
wenn
ja
ihr
alles
wollt, dass
möglich.
Dominik dann wieder dabei ist, dann könnt ihr jetzt mit dem Hashtag DomYes voten. Und wenn ihr das nicht wollt, dann Hashtag DomFuckNo dagegen stimmen.
Ja, ist aber völlig egal, weil
Perfekt.
ich bin dann trotzdem wieder dabei,
Ja.
wenn ich Lust habe.
Genau.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dann wieder mit einer Filmreview. Pascal, Christian und Dominik, auf Wiederhören bei Devils
and Demons. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.